Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 153. Das heutige Thema ist Guilty Pleasures. Darum kann schlechtes Wrestling auch richtig gut sein. Also sprich, warum spielt auch Humor eine gewisse Rolle im Wrestling und natürlich auch, warum gehört da auch eine gewisse Einstellung zu, damit man sich auch am schlechten Wrestling erfreuen kann. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute wieder einmal der gute Michael Schecki-Schwarz. Guten Tag.
Guten Tag, hallo Olaf. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec. Guten Tag.
Guten Tag und Happy Rusev Day.
Wie immer.
Ja, und es ist jeden Tag Rusev Day, Mann.
Das ist richtig.
Muss ich dir das Gimmick erst noch erklären, dass du den Witz raffst? Meine Güte, Olaf.
Ja, ihr seht, die Stimmung im Headlock-Podcast ist immer am Siedepunkt, wenn es losgeht. Gute Freunde am Mikrofon.
Geht so. Gute
ja, ihr wisst, wenn ihr uns, bevor wir hier mit dem Thema einsteigen, wenn ihr uns erreichen möchtet, tut ihr das über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ihr wisst, wir haben eine Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Da gibt's auch jede Menge exklusiven Podcast-Kram, mittlerweile über 30 Podcasts, die ihr euch da anhören könnt gegen einen kleinen Obolus. Und natürlich gibt's uns bei iTunes, Facebook, könnt ihr uns bewerten und so weiter und so fort. Ihr wisst, headlock.de ist zentrale Anlaufstelle. Da gibt's auch noch eine Support-Seite, wo alles erklärt wird, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ich weiß auch, dass hier jemand in der Runde sitzt, der unbedingt will, dass ich ihm nochmal das Wort erteile, damit er auch nochmal sich selber pluggen kann. Und das darf er jetzt, Shaggy.
Endlich ist es soweit. Dankeschön, Olaf. Schön, dass ich es endlich sagen darf. Ich warte schon seit Wochen drauf. Ich habe ja Plane und arbeite ja schon seit einiger Zeit, seit kurzer Zeit an einem neuen Podcast, der abseits vom Wrestling ist. Ich meine, es gibt schon sehr viele gute Wrestling-Podcasts, so einen brauchten wir nicht mehr. Aber ich habe jemanden anderen genommen, der auch in der Wrestling-Podcast-Welt kein Unbekannter ist, und zwar der Markus Holzer. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Der kleine Mann aus Wien. Und wir haben zusammen tatsächlich eines unserer Hobbys jetzt auch zum Podcast gebracht. Denn wir zwei sind Nerds, wir sind Geeks. Und deswegen gibt es ab sofort, die erste Folge ist jetzt gerade draußen, die erste Folge der Giganten, wie ein Geek geschrieben, G-E-E-K, Giganten quasi. Und die Folge Nummer 1 hat das Thema He-Man und die Master of the Universe, also ein Thema, mit dem ich aufgewachsen bin, neben dem Wrestling. Und ich bin froh, dass es den jetzt endlich gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert in den Podcast-Portalen und überall da, ja, wo ihr sonst auch Podcasts hört. Das war's schon. Und ich hoffe, ihr zwei, Olaf, du hast ihn ja schon mal gehört. Der Chris ist, glaube ich, wollte ihn sich vielleicht nach der Aufnahme auch anhören.
Das stimmt nicht.
Chris, du solltest ihn dir gleich nach der Aufnahme anhören. Das ist nämlich ein gut gelungener Podcast. Und ich hoffe, dass viele von unseren Hörern auch kleine Giganten werden.
Genau, und He-Man ist ja eigentlich auch gar nicht so weit weg vom Wrestling, wenn man sich die Comics anschaut und die Figuren und so. Also körperbaumäßig zumindest zu den 90ern.
Das stimmt. Tatsächlich sollte es mal einen Masters-Film geben, denn neben dem Film mit Dolph Lundgren einen neuen Masters-Film, da sollte Triple H mal die Hauptrolle spielen. Der war mal gerüchtet als tatsächlich neuer He-Man. Das hätte auch gepasst.
Aber ist nicht wirklich, wieder einer in Planung?
Ist es wieder einer in Planung? Ja, aber da ist man noch ganz in der Vorbereitungszeit. Aber was schon ziemlich sicher ist, ist eine neue She-Ra-Serie auf Netflix, die es auch wohl in der nächsten Zeit auf Netflix auflaufen wird.
Mhm. Besprecht ihr auch irgendwann mal die Turtles, die alte TV-Serie, in eurem Podcast?
Das ist auf jeden Fall in Planung. Also Themen.
Also die Folge würde ich mir anhören. Ich liebe die Turtles.
Ja, Turtles gerne. Comics wird ein Thema sein.
Auch schön.
80er Jahre Action-Serien, alles, was so Nerds halt mögen. Und Wrestling ist ja auch eigentlich ein Nerd-Thema. Und wir sind ja auch im Grunde Nerds. Und deswegen sind wir heute zu einem anderen Nerd-Geek-Podcast zusammengekommen und besprechen auch was ganz anderes. Heute hier bei Headlock.
Aber ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Ich würde jetzt eigentlich lieber 80er Jahre
sprechen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss Shaggy schon dazu überleiten von seinem eigenen Podcast, dass wir wieder zum Punkt kommen hier.
Ach, lass mich doch mal ein bisschen sabotieren hier.
Ja, ja, das machst du auch jedes Mal, wenn du dabei bist, Chris. Jedes Mal.
Boah.
das Thema ist heute Guilty Pleasures. Also auch schlechtes Wrestling kann Spaß machen. Was bedeutet Guilty Pleasure eigentlich für euch? Das ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren so ein bisschen durchs Internet gegeistert ist. Mögt ihr den und was bedeutet der für euch, Chris?
Ja, Guilty Pleasure hat ja immer irgendwie was, also der Name sagt ja schon von Schuld oder eher Scham in dem Fall, dass man etwas gut findet, was eigentlich so schlecht oder so absurd ist, dass man es eigentlich nicht gut finden kann. Das ist halt so, ja, man mag es aus irgendwelchen Gründen und ja, schämt sich halt so ein bisschen dafür. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, aber das gibt es ja auch nicht nur beim Wrestling, das ist ja auch bei Filmen oder auch bei Videospielen, wenn dann irgendeiner mit irgendeinem ganz kranken Japan-Scheiß ankommt oder so. Der sagt dann auch meistens so, ja, das ist so ein Guilty Pleasure, ich mag gerne die Kreuzung aus Candy Crush und Dating Sim oder sowas.
Ja, das hat natürlich alles so ein bisschen was damit zu tun, ne? Also nach dem Motto, ja, dass man seine Leidenschaft oder dass man das, was man eben da konsumiert, bevor man sich unterhalten lässt, dass man das eben ja so ein bisschen versucht runterzuspielen, damit die anderen nicht sofort die volle Angriffsfläche irgendwie haben. Shaggy, magst du das gerade oder würdest du diesen Begriff gerade im Zusammenhang mit Wrestling benutzen eigentlich, wenn von deiner eigenen Wrestling-Leidenschaft aus?
Oh, ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Begriff. Der hat sich ja jetzt auch irgendwie eingespielt. Also heimliches Vergnügen quasi.
Ja, genau.
Aber so heimlich, also ich steh da offen dazu, wenn ich sage, ich sage ja schon zum Beispiel seit einem Jahr, ich finde den Englisch super. So, ihr habt mich immer belächelt, als ich es gesagt habe. Aber
Das stimmt doch gar nicht.
war zum Beispiel ein Guilty Pleasure jetzt. Inzwischen ist er auch ein coolerer Charakter geworden. Ich stehe dazu, ich finde das cool. Ich muss meine Leidenschaften nicht verheimlichen, das muss gar nicht sein. Und Guilty Pleasure ist übrigens auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das zweite Soloalbum von Ashley Tisdale hieß Guilty Pleasure.
Wahnsinn.
Wow.
Fun
Das ist
Fact.
auch unnützes Wissen am Rande.
Auch demnächst ein Thema bei den Giganten.
Genau.
Mal sehen.
Ja, also bei mir ist, ich tue mich halt mit dem Begriff so ein bisschen schwer, weil ich finde halt auch eigentlich, so ein bisschen wie es jetzt Shaggy etwas, wie soll man sagen, etwas vorsichtiger ausgedrückt hat, ich finde halt, es sollte eigentlich für einen persönlich nicht sowas wie ein Guilty Pleasure geben, weil eigentlich, wenn man sich von etwas unterhalten fühlt, sollte man einfach sagen, so ja, ich finde das geil, mir macht das Spaß. So, da sollte man dazu stehen. Aber trotzdem, klar, dieser Begriff, der hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt, gerade was so diese Trash-Filme angeht, auch manche Musikrichtungen und solche Sachen. Chris, hast du Guilty Pleasures außerhalb deines Wrestling-Konsums?
Ja, jetzt gerade ganz aktuell. Also, ich war ja die ganze Woche krank und habe viele Filme nachgeholt. Und da dachte ich mir, hey, auf Prime ist der zweite von Michael Bay produzierte Turtles-Film online. Gucke ich mir den doch mal an als großer Turtles-Fan. Und obwohl ich den ersten Film gehasst habe. Und der Film ist echt kacke. Aber nicht so kacke wie befürchtet, und der hat mich über die knapp 2 Stunden oder was echt unterhalten.
Wie viel Fieber hattest du?
Ich hatte gar kein Fieber, nein, das ging, also der hatte so ein paar lustige Szenen, der hatte auch ein paar ganz okaye Action-Szenen. Natürlich ist der Film dumm und schlecht, aber er hat mich irgendwie unterhalten, und wenn es nicht so war, dass der so Spaß gemacht hat, dann eben, weil er schlecht war. Also, Megan Fox spielt halt eh wie ein Stück Holz. Und sie war halt noch nicht mal die schlechteste in dem Film. Und also Stephen Amell, der Arrow-Darsteller
Ja.
von der Serie, meine Güte, ist der schlecht. Wow.
Shaggy, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du Guilty Pleasures in deinem Privatleben?
Oh, ich habe total viele Guilty Pleasures, muss ich mal sagen. Also in der Musik zum Beispiel, es gibt Musiker, die ich total toll finde, aber das würde halt keiner verstehen. So, ich weiß nicht, Christian Steifen, Alexander Markus, sowas finde ich gut. So, finde ich super. Ich mag Max Rabe total. Ich finde Udo Jürgens großartig. So Sachen, die finde ich halt wirklich gut. Oder ja, ich mag Pornos. Ich mag depressers.com ist eine meiner Lieblings- und meistbesuchten Seiten im Internet. Da
Das
seid
lassen
jetzt
wir einfach mal so
überrascht.
stehen.
So. Ja, warum nicht? Das ist eine gute Seite. Also ein Großteil der Leser, der Hörer meine ich natürlich, wird mir hier recht geben.
Ich kann damit nicht umgehen, Shaggy, es tut mir leid. Ich gehe dann mal wieder auf die
Kommst nicht drauf
Jugendfreiseite
klar.
über. Weißt du, was mein Guilty Pleasure schon seit x Jahren ist? Dass ich mir so ziemlich jeden Abend gute Zeiten, schlechte Zeiten anschaue.
Oh
Immer noch.
Gott.
Immer noch.
Ach, und dann machst du dich lustig über Brazzers.com, ja, und über Alexander Markus.
Über Alexander Markus kann ich total verstehen.
Also ich habe jahrelang auch zum Beispiel das Dschungelcamp geschaut, ab
Ah, das
dieser
schaue ich
Staffel,
auch.
auf dieser Staffel aber nicht mehr. Ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Oder auch Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau, fand ich immer irgendwie auch ganz unterhaltsam.
Nee, aus Bau sucht Frau und Schwiegertochter gesucht bin ich rausgewachsen. Dschungelcamp muss immer noch sein.
Du bist nicht
Ja.
gewachsen.
Ja, also da bin ich auf Olafs Seite. Also nicht, dass ich GZSZ gucke oder sowas. Das ist weird. Das ist wirklich weird, Olaf.
Tut mir leid.
Aber ja, Dschungelcamp gucke ich auch immer hier und da mal rein. Aber Schwiegertochter gesucht, seit ich nicht mehr auf der Uni bin, leider. Wir haben früher halt uns wirklich jeden Sonntag oder wenn das lief, dann mit, keine Ahnung, 4 bis 8 Leuten oder so getroffen, haben das zusammengeguckt und
Ja.
herzhaft gelacht.
Es ist ja auch zum Lachen, aber ich habe, seit die Beate, Mutter von Beate gestorben ist und ich in der Vorschau gesehen habe, dass sie in der nächsten Staffel mit die Vera in Veen mit der Beate an das Grab der Mutter gehen und da irgendwie noch die arme Beate filmen, hatte ich gedacht, nee, jetzt reicht's mir aber auch, jetzt will ich auch nicht weitersehen.
Mein Gott, ich glaube, das ist der Podcast, wo wir, glaube ich, am meisten abschweifen gerade. Also,
Ist doch egal. Wir reden so
lass
oft
das.
über Wrestling, jetzt lass uns mal über Beate quatschen hier.
Genau, Beate.
Hat
Wer
sie
weiß, vielleicht
mittlerweile einen
taucht sie
Mann
auch noch
gefunden?
irgendwann auf.
Das ist eine gute Frage, ob sie mittlerweile einen Mann gefunden hat. So, das weiß ich leider nicht. So, ich bin's nicht.
Ich auch nicht. Bleibt nur noch Olaf übrig.
Ja. Mein Guilty Pleasure ist Beate. Die ist nebenan. Olaf, komm ins Bett! ja. Wie würdet ihr den Begriff Guilty Pleasure denn auf das Wrestling anwenden, um mal wieder hier zum Thema zurückzukommen?
Ja, es gibt sicher, es gibt Gimmicks oder Matches oder Segmente, die einfach total schlecht sind, die einfach richtig schlecht sind, sodass man sie eigentlich nicht als gut empfinden dürfte, aber die unterhalten einen einfach. So, das ist für mich ein Guilty Pleasure im Wrestling.
Was glaubt ihr, wie viel hat Humor dabei zu tun, damit du wirklich auch so schlechte Matches gut finden kannst? Also ich glaube, da muss man ja schon eine gewisse Art von, ja, wie gesagt, von Humor irgendwie mitbringen, damit man da auch wirklich Spaß dran haben kann, Chris, oder? Also ist das so eine gewisse Ironie, die man dafür irgendwie mit ins Wrestling reinwerfen muss, dann, um das nicht so verbissen zu sehen?
Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, das entwickelt sich dann eher halt, wenn man mit dem Produkt vertraut ist. Also, dass man mehr so eine Selbstironie hat, ja? Man identifiziert sich ja so ein bisschen mit dem Produkt. Wobei es eben bei Leuten, die mit dem Wrestling nicht so vertraut sind, dann eher eine sehr hochmütige Ironie wäre, ja? Wenn man sowas guckt. Also man muss mit dem Humor und so vertraut sein, dass es funktioniert. Und ja, dann denke ich schon, dass es eher so darauf hinausläuft. Also wenn ein Segment einfach nur mies ist, dann kann man meistens nichts rausziehen. Aber wenn noch schlechter Humor dabei ist, dann kann man es wenigstens so mitschämen, was dann ja auch schon wieder irgendwie Spaß macht. Weil dann machen wir uns nichts vor, es liegt ja nicht nur an dem Entertainment und den Storylines und dem In-Ring-Geschehen. Wir sehen ja quasi auch wöchentlich dann, gerade bei Raw und so, bei diesen Segmenten, wie Live-TV produziert wird. Und wenn dann halt live vor so vielen Zuschauern was voll in die Hose geht, also richtig peinlich ist, das hat halt auch wieder einen Entertainment-Faktor.
Das stimmt. Aber du sagst, glaube ich, gerade was sehr, sehr Richtiges. Ich glaube, du musst halt wirklich auch in dem Produkt drin sein. Ich glaube, du musst auch Wrestling kennen. Ich glaube, wenn du als Wrestling-Unwissender oder vielleicht jemand, der das nur mal so nebenbei schaut, ich glaube, da wirst du auch viele Sachen vielleicht gar nicht so als Guilty Pleasure erkennen, sondern vielleicht eher als einfach nur stumpfen Blödsinn abstempeln, oder? Ich habe das ja hier auf unserer Liste so ein bisschen als Comedy-Spots zum Beispiel bezeichnet. Also sowas, diese Slow-Motion-Geschichten mit, wie es halt früher bei PWG oder auch heutzutage noch häufiger mal gelaufen ist. Ich habe letztens noch mal hier, ich glaube, das war auch WXW Dead End, habe ich mir den Damen-Four-Way angeschaut, wo auch Session Moth Martina halt ihren. Ich deute einen Topi an und oder einen Suicide Dive an und renne 6-mal in die Seile und kann danach nicht mehr, bis mir jemand ein Bier reicht. So. Fällt das schon in die Kategorie Guilty Pleasure für dich oder glaubst du, man muss da einfach ja mit dem richtigen Mindset rangehen, Shaggy?
Das kommt darauf an, wie man sieht. Also es gibt sicherlich Leute, die feiern dieses Segment jetzt, zum Beispiel das Biersegment, das du jetzt angesprochen hast. Und für die ist es dann möglicherweise ein Guilty Pleasure. Also das ist ja auch wirklich Geschmackssache. Nicht jeder, ja, mit Humor unterlegt oder trashig unterlegt Segment im Wrestling ist auch wirklich ein Guilty Pleasure. Bei einigen funktioniert es, bei anderen nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand Bier braucht, um irgendwas zu machen. Für mich ist es kein Guilty Pleasure, sondern für mich ist es einfach das normale Leben.
Shaggy, brauchst du auch ein Bier, um hier zu podcasten?
Auf jeden Fall hätte ich gern ein Bier. Aber ich bin ja momentan in Alkoholpause, seit 3 Wochen übrigens. Und ernähre mich auf Rohkostbasis, um auch nochmal was Privates reinzubringen. Aber ein Bier würde ich jetzt trotzdem nehmen, wenn du eins hättest, Olaf.
Der Weg ist gerade nach Fulda ein bisschen weit, tut mir leid. Aber ich glaube, dass auch gerade diese Guilty Pleasure-Sache, ich glaube, dass sich das auch in den letzten Jahren gerade so ein bisschen durchgesetzt hat, dass halt viele das Wrestling vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst nehmen und einfach sagen so, ja komm, dann sind die Sachen halt vielleicht auch einfach ein bisschen blödsinnig, aber ich versuche halt eben trotzdem da was rauszuziehen. Und ich glaube auch, dass viele Wrestler das erkannt haben, dass man da eine gewisse Marke erkannt hat. Vielleicht auch dadurch, weißt du, wir haben im Fernsehen die Schläferz, die irgendwie gut laufen. Es gibt sowas wie Machete, was irgendwie als große Produktion irgendwie mehr oder weniger angesiedelt ist. Also es ist ja schon so, dass quasi schlechter Geschmack ist inzwischen cool, oder Chris?
Jein, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also wenn du das Wrestling selbst als Guilty Pleasure ansiehst, sehe ich überhaupt nicht so. Denn dann sind wir wieder bei dieser hochmütigen Ironie. Da muss man gewisse Segmente haben, die man dann vielleicht so betrachtet. Und dieses Schlecht ist cool, das ist halt, dieser Trend ist auch, ja, seltsam. Also Schläferz ist ja an sich auch eine coole Sache, aber der Sinn dahinter ist halt teilweise auch totaler Schwachsinn, weil Filme oder schlechte Filme machen Spaß, wenn sie eigentlich unfreiwillig scheiße sind. Ja? Und so eine Asylum-Produktion, das ist billig, das ist wirklich billiger CGI-Müll und die haben halt keine Ansprüche daran. Da merkst du halt eher so, da versucht mal einer so, mit was er durchkommen kann mit dem Skript oder sowas. Und das wird halt einfach so umgesetzt, dass auch keine hintergründige Ironie oder dass sie es ernst meinen, das ist denen halt, das sind so Scheißegal-Produktionen, einfach nur Geld. Ja, wir bringen die DVD in den Handel, der Film heißt so ähnlich wie ein aktueller Kinofilm, wir machen gewissen Geld, weil die Doofen es kaufen. Aber ein Troll 2 oder sowas, ja, oder The Room, das sind halt schlechte Filme, die Spaß machen. Das ist dann eher dieses Guilty Pleasure. Das andere ist halt so Mainstream, wir gucken schlechte Filme mäßig, aber eigentlich sind es halt auch, Asylum-Filme sind keine Filme, tut mir leid.
Ja, aber so Filme wie Sharknado oder Zombieber, die sind ja gewollt auch mit ja, schlechtem Humor. So, die sind ja nicht Piranha ungewollt. 3D.
Da brauchst du aber halt auch jemanden, der mit Raffinesse an sowas drangeht, dass du es umsetzen kannst. Der erste Machete war so ein Ding. Sharknado hat halt, ja, also da ist Asylum was durchgerutscht, was tatsächlich mal ganz lustig war in seiner Scheißigkeit. Aber danach war es halt auch nur noch wirklich dieses Wegwerfmaterial. Wenn man so einen Grindhouse-Film produzieren will, dann brauchst du halt jemanden, der die Materie kennt und der auch clever so einen Film machen kann. Also ein Robert Rodriguez kann es halt mit Machete oder Planet Terror. Das hat er gezeigt. Aber einer von bei Asylum sind keine richtigen Regisseure und Filmemacher. Das sind keine Filme. Das ist Wegwerfmaterial, um Doofe abzuziehen.
Aber um den Bogen nochmal zum Wrestling jetzt wieder zu schlagen, sowas wie ja die Broken Matt Hardy Storyline, Final Deletion, das ist ja auch, zumindest zur TNA-Zeit, das ist ja auch ja kontrollierter Trash gewesen, aber auch mit Absicht so trashig. Also auch nicht wirklich schlecht auf schlecht gemacht, weil es scheiße war, sondern absichtlich geplanter Trash. Und das ist auch cool gewesen, das hat auch seine Fans.
Ja, das habe ich halt so als Parodie irgendwie halt einfach aufgefasst.
Da sind wir wieder beim Thema Ironie, oder? Also ich habe es halt auch als Parodie gesehen, aber halt eben, ich finde, das war ja schon fast Medien- und Wrestling-Kritik in ganz vielen Belangen irgendwie. Also das war eben auch schon extrem intelligent natürlich gemacht. Aber ich glaube auch da, dass man damit auch halt eben diesen Ironiefaktor, der heutzutage halt eben auch durch das Internet, durch Memes und sonst irgendwas, dass der halt eben extrem hoch ist, dass man den damit einfach noch bedient hat, dass sich jeder in irgendeiner Form. Das geht ja auch darum, dass man sich smart in irgendeiner Form fühlt, weil du bestimmte Anlehnungen erkennst, gewisse Anspielungen erkennst, weil du vielleicht auch manche Sachen einfach nur lustig findest oder weil die einfach total verquer sind, wenn, keine Ahnung, Napoleon ein Lama ist oder sonst irgendwas.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen, dass sie sich auch über die Leute lustig gemacht haben, eben die sich so super clever vorkommen, wenn sie sowas machen, für diese Meme-Kultur und sowas, ja. Denn das war ja vollkommen drauf ausgelegt und, also das Final Deletion, und da wussten die, dann fühlen die sich clever, wenn sie da irgendwelche Memes draus basteln, aber eigentlich ist es halt nicht clever. Wir haben hier halt einfach nur absoluten Mist gemacht und uns dabei den Arsch schlapp gelacht. Leute kommen sich sowieso viel zu oft so clever vor, ja? wenn sie, ja, ganz ehrlich, bei hier, Wie hieß der Star Wars Episode 7 nochmal? Force Awakens?
Ja.
Ja. Wenn sie dann so ganz clevere Analysen hatten, so, ah, der hat eigentlich die gleichen Motive wie eine neue Hoffnung. Der wiederholt das alles nur. Ja, danke, du Genie. Das wollte dieser Film machen. Das hast du gut verstanden.
Ja, aber wie siehst du denn jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Final Deletion sowas wie das House of Horror Match damals mit Randy Orton und Bray Wyatt? Das ging ja auch in die Richtung als Anspielung, aber es ist ja wohl dann komplett daneben gegangen, oder, Chris?
Ja, da ist es so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Wenn du Trash produzieren möchtest, der Spaß macht und wertig ist, dann musst du halt Leute dran setzen, die sich auch damit auseinandersetzen und da versuchen, was Cooles rauszuholen. Und das war halt so, hey, Final Deletion und so, das ist gut angekommen. Wir machen jetzt auch so ein Trash-Segment. Und dann wurde halt irgendwas zusammengeworfen.
Aber ich
Da
fand
halt
das,
nichts
Chris, das
Sinn
war nicht,
ergeben.
doch, das war gar nicht so schlecht, wie es viele machen. Ich fand das House of Horrors Match irgendwie cool, bis es halt zum Ring ging. Dann hat es für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber im Haus selber, das war doch wirklich eigentlich unterhaltsam. Da kann man nicht so schimpfen. Dieses Zimmer mit den Puppen war cool und auch die
Ja,
Szene mit dem
aber
Kühlschrank am Ende.
so, pass auf, das sind alles nur Settings gewesen, ja?
Tja.
Was ist in diesem Haus passiert? Sie,
Keine
ihnen
Ahnung.
ist nichts eingefallen, was sie eben mit ihrem Zeug da anfangen können. Sie haben dann Horrorhaus gemacht und so, ja, und bei den Puppen, da wird dann so eine Melodie gespielt und sowas.
Ja, so eine
Ja,
Stimme.
aber was passiert denn? Was passiert denn? Nichts. Sie schubsen dann mal einen Kühlschrank aufeinander oder so.
Die haben sich
Und und,
geprügelt, Randy Orton und
und
Bray
dann, dann
Wyatt.
geht's ins Auto und sie fahren zum Ring. What? Wozu haben wir das
Ja.
jetzt gebraucht?
Weil das Unterhaltung war, Mann. Du verstehst halt das ganze Produkt noch nicht. So, jetzt ist Ruhe hier.
Aber das war schlechte
Nein!
Unterhaltung und da, man
Ja,
kann
das
es
war, also
mögen oder man kann es nicht mögen. Genau so
das
ist
war
es.
nicht wirklich gute Unterhaltung. Also das war ja schon so, da hat ein paar gute Momente gehabt, finde ich auch, aber allein dieses Konzept, wir lassen erstmal was im Haus stattfinden, irgendwo außerhalb und dann plötzlich geht's in den Ring, das hat halt keinen Sinn gemacht. Es gab ja auch noch diesen Compound Brawl damals mit The New Day und der Wyatt Family. Den fand ich dagegen halt insgesamt runder. Der war natürlich ganz klar an Final Deletion angelehnt, aber da hat man dann eben gemerkt, dass man das Konzept einfach geradliniger verfolgt hat. Und ich finde auch da hat es dann auch eindeutig mehr Spaß gemacht, obwohl es halt trotzdem Trash war, aber es war dann eben unterhaltsamer Trash, muss man sozusagen. Ne? Also das hat für mich zumindest besser funktioniert und von dem Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton mit den Würmern auf dem Boden, da decken wir, glaube ich, einfach den Mantel des Schweigens drüber, weil das war einfach nur furchtbar. Aber wir sind uns einig, dass
Das
man.
war ein
Ja?
WrestleMania-Moment.
Ja, genauso wie dieser total echte Heiratsantrag an Nikki Bella.
Genau. Kam total überraschend, das wusste
Ja,
niemand vorher, nur das ganze
total.
Internet.
Aber ich habe mal eine andere Frage an euch. Ist diese Dance-Offs, die jetzt auch immer gerade im Indie-Bereich irgendwie sehr viel beliebter werden, ist das für euch auch ein Guilty Pleasure? Mögt ihr das oder ist es, habt ihr davon auch genug?
Tanzen ist ja generell so im Wrestling so ein Ding. Ich glaube, das mag man entweder oder man hasst das. Ich finde, also es kommt immer darauf an. Ich weiß, dass wir bei der WXW eine Zeit lang so ziemlich in jedem Match, wo wahlweise, keine Ahnung, Rich Swann oder Marty's Girl aufgetaucht ist, da gab es irgendwie ein Dance-Off oder sonst irgendwas. Und irgendwann wurde es dann auch zu viel, weil du gemerkt hast, dass die Wrestler wollten auch mit dem Match anfangen und ständig gab es da, ne, Dance-Off, Dance-Off oder sonst irgendwas. Oder bei Skrull und Zack Sabre damals. Kannst du dich noch daran erinnern, dass es dann die Play That Music Chance gegeben hat, wo dann die Musik nochmal spielen musste, damit alle Leute abgehen konnten, weil das einmal funktioniert hat. So zufällig. Es gab einmal einen geilen Moment und deswegen, ja, ich tue mich mit dem Tanzen ein bisschen schwer. Grundsätzlich mag ich das. Zum Beispiel, ich mag den Moment, ich glaube, das ist der Rumble 2000 mit Rikishi und Too Cool, wo dann. Das war ein cooler Moment. Der hat da in diesem Augenblick hat das reingepasst und dann hat er auch Rikishi beide rausgeworfen und das hat dann in der Geschichte des Rumble für mich funktioniert. Und ich fand, das war okay. Und du schreist direkt, Chris, warum?
Ja, ich fand's ätzend. Ich brauch diese Tanzerei überhaupt nicht. Ob es jetzt so ein Gimmick ist wie Fandango oder, oh Gott, Brodus Clay. Gott.
Der ist jetzt übrigens wieder bei Impact, wollte ich noch mal ganz kurz so erwähnt
Ja,
haben.
gut, er interessiert keinen, Impact auch nicht. Das passt schon. Nee, boah, ta tanzen, wenn's kurz ist, von mir aus, aber wenn irgendwas so ganz drauf angelegt ist, das, oh, nee. Also, vor allem diese Gimmicks sind doch eigentlich immer so eindimensional und du weißt sofort, dass sie floppen. Also, Fandango damals, ja, vielleicht ist der Typ so nicht schlecht, aber er hat ein Tänzer-Gimmick. Willkommen in der Undercard. Ja?
Ich meine, also ich finde ja richtig schlimm wurde es eigentlich erst immer dann, wenn du gemerkt hast, dass WWE oder wer auch immer keine Ahnung hatte, wie man einen Big Man einsetzen musste und da musste er immer tanzen. Weißt du, so wie sie es mit Tensai zum Beispiel gemacht haben oder hinterher
Oh
auch.
Gott, ja.
Wie gesagt, der Funkasaurus, den fand ich beim ersten Auftreten echt witzig, weil der halt total over the top war, aber der hat sich halt einfach total schnell abgenutzt. So, Tensai war halt traurig. Ansonsten in diesem Indie-Bereich, wenn man das live miterlebt, finde ich das manchmal ganz lustig, aber so on tape ist es ja eh immer ein bisschen schwieriger, da irgendwie mitzufühlen. Ich weiß gar nicht, Jackie, wenn du schon die Frage stellst, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, das kommt drauf an. Also ich glaube, wenn ich live in der Halle bin und man es nicht in jedem Kampf sieht, ist es auch mal total witzig. Aber wenn du es dir am Fernsehen anschaust oder so, dann musst du das überhaupt nicht mehr sehen. Also es war ein, zweimal witzig, auch bei der WXW zum Beispiel. Das war super, es hat auch gepasst, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon. Aber es ist klar, wenn es überraschend kommt, ist es geil. Aber wenn das Publikum das fordert, ist es nicht so cool.
Ja, und vor allem, wenn es halt zu viel ist. Ich glaube, das ist auch genauso wie mit diesen besagten Spots, den wir gemacht, die wir schon angesprochen haben, also diesen Bier-Spot oder diesen Slow-Motion-Spot. Ich glaube, das kann man halt mal bringen und dann ist es halt originell, aber es ist halt wie mit jedem Witz irgendwie. Ich glaube, wenn du einen Witz einfach viel zu oft erzählst, dann ist der Witz halt auch irgendwann einfach ausgelutscht. Und wie du schon gesagt hast, und wenn dann auch noch jemand den Witz fordert, wird der Witz auch nicht unbedingt besser, oder Shaggy? Das musst du ja als Clown, da stehen ja die Zuschauer auch nicht so, wirf die Torte oder sonst irgendwas. Drück die
Weil
Quietschenase.
das ein Clown ja nur macht. Nee, aber ja, aber meine drei Witze, die ich kenne, würde ich jederzeit wieder erzählen. Da freue ich mich immer. So.
Deswegen wirst du auch, so habe ich hier eingeladen, Shaggy, damit du
Ja,
deine drei
so.
Witze wieder
So.
erzählst.
Die darf ich ja nicht erzählen. Wir haben ja auch Leute unter 18 hier, ein paar Hörer unter 18, da darf ich die leider nicht erzählen. Nee, klar, wenn sich immer irgendwie, auch der Slow-Motion-Spot, den du erwähnt hast, der ist natürlich auch nicht in jeder Show cool. Wenn du den alle, keine Ahnung, dreimal im Jahr einsetzt und so, wenn du auch nicht mitrechnest, dann ist es geil. So, aber das ist auch etwas, was sich auch total schnell abnutzt, wie du es gesagt hast.
Dann lass uns doch vielleicht einfach mal zu den, ja, zu unseren Guilty Pleasures springen. Also gerade unsere Guilty Pleasures im Wrestling. Und ich weiß gar nicht, bevor wir vielleicht auf die, ja, konkreten Wrestling-Fakten hier so ein bisschen eingehen, gibt es für euch irgendwelche Guilty Pleasures, die innerhalb des Hobbys Wrestling vorkommen können? Also zum Beispiel, dass jemand, keine Ahnung, ganz viele sich immer ein Shirt kauft, dass er die ganzen Schranken voller Wrestling-Shirts hat, voller Merchandise oder sonst irgendwas oder welche gewissen Rituale. Könnt ihr euch da was vorstellen, was da auch in diese Kategorie reinfallen könnte, Shaggy?
Ja, also ich hatte jetzt nie ein Problem, den Leuten zu sagen, dass ich ein Wrestling-Fan bin und dass schon mein ganzes Leben im Grunde Wrestling-Fan bin. Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die einfach auch nicht verstehen, wie cool Wrestling ist. Und für die ist es dann seltsam, dass jemand ja wirklich Wrestling mag. Also ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die immer total überrascht sind, dass wenn sie hören, dass ich auch so viel mit Wrestling zu tun habe, weil die denken einfach, das passt einfach nicht zu mir. Das ist doch so ein gut aussehender intellektueller Mann und dann wie kann er sich mit
Während du
sowas
in deinem
beschäftigen?
Clownskostüm da stehst.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da sind die Leute schon echt manchmal überrascht, aber ich erkläre denen einfach, dass Wrestling auch, ja, Wrestling ist eine Unterhaltung. Wrestling ist wie ein Theaterstück. Wenn die Leute mir sagen, ja, aber wie kannst du das mögen? Das ist doch nicht echt. Die tun doch nur so. Und dann sag ich irgendwie, ich stehe auch nicht im Theater auf und sag, hier, die küssen sich gar nicht richtig oder die lieben sich gar nicht wirklich. Oder wenn ich einen Film schaue, reg ich mich da auch nicht auf.
Boah, das
Die
wäre aber
tun
so
nur so.
gut. Wenn das mal einer
Okay,
machen
Mensch.
würde im Theater.
Ja, genau.
Die lieben sich gar nicht richtig.
Ich gehe nicht ins Theater. Die tun ja nur so. Die
Buh, Fake.
Romeo und Julia sind danach wirklich nicht tot. Das finde ich voll scheiße.
Aber es ist
Die
ein guter
leben
Vergleich.
noch.
Also, das ist der Vergleich, den ich immer bringe. Und gerade Wrestler sind so unglaubliche Athleten und alles dahinter ist ja auch eine riesen durchdachte Geschichte. Und das ist so viel steckt im Wrestling. Und das kann man halt Leuten, die damit nichts zu tun haben, auch schwierig erklären. Aber ich habe nie Probleme damit gehabt zu sagen, ich bin Wrestling-Fan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Wrestling-T-Shirts draußen rumlaufe, weil ich ja in der Regel nicht mit T-Shirts draußen rumlaufe, sondern tatsächlich mit Krawatte und Hemd.
Ich fände es übrigens mal geil, wenn du dir so eine Anzugjacke, ein Jackett besorgen würdest, so wie Jimmy Hart das tragen würde.
Ja, sowas in der Art habe ich tatsächlich. Warten wir doch mal Karat ab.
Ach, der feine Herr, ich bin gespannt.
Oh, jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache, aber.
jetzt, hast es versprochen. Du hast es hier vor okay, einem Millionenpublikum hast du es versprochen.
Okay, ich trage ein Millionenpublikum vor allem. Also alle 20 Leute, die es jetzt. Nein. Ja, an einem Tag trage ich einen Guilty Pleasure-Anzug. Machen wir es mal so.
Aha. Aber nicht beim Inner Circle oder so, sondern schön dann auch am Karat-Haupttag, bitteschön.
Das wäre der Samstag. Ja. Dann muss ich ja noch zur Arbeit Aftershow-Party auflegen. Na gut.
Da fällst du umso mehr auf, du bist der DJ und so.
Ich guck mal, was ich anziehe. Am Samstag auf jeden Fall irgendwas, was ungewöhnlicher sein wird, einen ungewöhnlicheren Anzug. Sowas habe ich also, nämlich auch.
Na, ungewöhnlich. Chris, du bist mein Zeuge, dass Shaggy da was versprochen hat, ne?
Ja.
Oh, was ist die Bestrafung, wenn er das nicht einhält?
Ich muss 10 Bier trinken.
Dann dürfen wir ihm seinen Bart abrasieren.
Das finde ich gut.
Okay.
So.
Ja, ich muss da auch zustimmen.
Nee. So. Du hast da gar nichts zu melden, Junge.
Okay.
Genau, wir fragen einfach irgendjemanden, der dich festhält, und dann machen wir den Bart ab. Zack, die Wapp. So einfach ist das. Lass uns mal hier so ein bisschen konkreter werden, was so Guilty Pleasures angeht. Bevor wir hier,
ob wir das heute noch schaffen, irgendwie konkreter zu werden.
Ich weiß auch nicht.
Wir sind gerade so in einer albernen Laune.
Ja, so ein bisschen. Das muss einem Clown im Podcast liegen. Lass mal vielleicht so ein paar Promos, lass uns damit mal anfangen. Wenn wir gerade schon bei Schauspielerei waren, es gibt ja so ein paar Promos, die auch wirklich die Kultstatus haben, weil sie einfach so schlecht sind. Und ich glaube, da hat jeder so ein paar im Kopf. Ich weiß, dass der Shaggy da auf jeden Fall was im Kopf hat.
Ja, ganz viele im Kopf, aber ja, die wahrscheinlich wirklich schlimmste, schrecklichste und seltsamste, aber gleichzeitig auch witzigste Promo aller Zeiten ist eine alte WCW-Promo. Ich glaube, ich habe die kurz im Vader-Podcast bei Patreon erwähnt. Und zwar war das eine Promo, bei der Sting und British Bulldog am Strand Volleyball gespielt haben mit ein paar Kids und ganz schreckliche Klamotten an. Ich glaube, Bulldog hatte so eine enge Radlerhose an in Lila oder sowas und ganz schreckliche Sonnenbrillen. Sting hatte noch seinen blonden Bürstenhaarschnitt. Man hat auf der anderen Seite des Strandes hat man die Masters of the Powerbombs, also Sid und Big Van Vader mit ihren Managern, Colonel Robert Parker und Harley Race gesehen, wie sie dann auch sich im Plan ausgeheckt haben, wie sie jetzt den Strand übernehmen können. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau, was sie da machen wollten. Irgendwas Böses auf jeden Fall. Das hat man auch am Lachen der vier immer gemerkt, weil die immer die ganze Zeit böse gelacht haben. Schnitt, dann hat man irgendwie am Strand zwei Kinder spielen sehen und im Wasser hat man eine Haifischflosse gesehen. Ein Haifisch, der immer näher kam. Und als der Haifisch dann tatsächlich am Strand angekommen ist, hat es sich als kleinwüchsiger Mann entpuppt. Kleinwüchsiger Mann mit einem Schnurrbart und natürlich einer Augenklappe.
Das ist wichtig. Schnurrbart und Augenklappe sind ganz wichtige Merkmale für einen Bösewicht.
Und eine Haiflosse am Rücken. Und er hatte einen Eimer in der Hand. Und die Kinder meinten, was machst du denn da? Und er hat sie einfach weggeschickt und hat dann aus dem Eimer eine Bombe geholt, die er in ein Boot gesteckt hatte. Schnitt. Man sieht, wie Sting mit dem Boot aufs Meer fährt. Und British Bulldog hört dann von den Kindern, ja, da hat es wirklich getickt in dem Boot. Und oh, das kann doch nicht sein. Und British Bulldog springt ins Wasser und schwimmt dem Boot entgegen. Sting sieht man auf dem Boot feiernd. Und plötzlich kommt der British Bulldog aus dem Wasser geschossen und reißt Sting aus dem Boot ins Meer und eine Riesenexplosion. Man sieht einen Schrotthaufen da liegen. Gut, die Explosion, man hat deutlich gesehen, dass es nicht das Boot war. Der Schrotthaufen, der dann im Wasser schwamm, das war natürlich auch nicht das Boot. Aber die Kinder waren ganz erschrocken und dann kommen aber British Bulldog und Sting mit Arme streckend nach oben aus dem Wasser gereckt und haben diese Szenerie überlebt. Wahrscheinlich sind ein paar Wrestling-Fans, die das gesehen haben, die haben das nicht so gut überstanden wie die beiden.
Ja, das war eine absolut trashige Promo. Also was hat auch damals nur die WCW produziert. Das war irgendwas zwischen Kinderprogramm und ich weiß nicht was. Die WCW hat ja auch noch diese geilen Segmente gehabt mit dem White Castle of Fear damals, mit Sting und Vader. Also da gab es schon noch diverse Sachen. Und wenn wir schon bei der WCW sind, dann kommen wir nicht da um einher, natürlich auch die Shockmaster-Geschichte irgendwie zu erzählen. Bei Flair for the Gold, wo es ja diesen bekannten, das kennt ja jeder eigentlich. Das hat mittlerweile, ist es ja auch totgenudelt worden irgendwie, wo Sting und Davey Boy Smith schon wieder, übrigens auch da wieder Sting, Davey Boy Smith, Vader und Sid, wo die natürlich da ihren neuen großen Partner ankündigen, die Shockmaster, und wir wissen alle, wie das dann ausgegangen ist. Also eigentlich war es ja Typhoon, der dann da zu WCW gekommen war, und der dann eben über ein festgemachtes Brett am Boden stolpert und durch seinen komischen Star Wars Helm, Stormtrooper Helm, den sie einfach nur mit Glitter angesprüht hat, nichts gesehen hat, durch diese Wand brechen sollte, über das Brett gestolpert ist und einfach mal komplett durch die Gegend gefallen ist. Und du konntest hinterher halt sehen, dass sich auch die Wrestler halt nicht mal halten konnten, als dieses Ding aufgenommen worden ist. Ich glaube, das ist auch das Sinnbild des Guilty Pleasure beim Wrestling, oder? Also, da ist einfach so viel schiefgegangen in einem Moment und man konnte es halt nicht mehr ändern. Live-TV und so. Das war legendär. Was fällt dir noch ein, Chris?
Ich weiß nicht, ob ich die Promo wiedergeben darf. Das ist die Harlem Heat Promo. Booker T. We coming for you.
Genau. Endpunkt.
Ja.
Und er meinte Hulk Hogan damals.
Ja, genau. Und das war halt live. Und er spricht es aus. Und genau in diesem Moment fällt ihm auf, du hast gerade ganz schön Scheiße gebaut. Und er lässt den Kopf halt wirklich so hängen. Du hörst so, oh. Hand geht vors Gesicht. Und ich glaube, Gene Okerlund war es. Versucht es irgendwie so zu retten. Ja, also die Szene liebe ich einfach, weil ja, da hat er sich so mitreißen lassen von seiner Promo und hat einen richtig harten Fuck-up da drin.
Ja, also gerade bei der WCW, also da gibt's halt extrem viel. Also, es gab ja auch dieses legendäre Segment mit Sid und den Outsiders, glaube ich, damals, mit dem I only have half the brain that you have und sowas and I'm only half the man that you are und solche Sachen, wo du halt sehen konntest, dass Nash und Hall sich einfach total bepissen, als sie mitkriegen, was Sid da für Sachen erzählt. Ich glaube, Sid war auch derjenige, der mal eine Promo bei einer Live-Übertragung abbrechen wollte, glaube ich, wo er sich versprochen hat und gesagt hat, so können wir es bitte nochmal machen und dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Das war Gene Okerlund, war es, ne? Der deswegen gesagt hat, no, it's live, pal, it's live. So, und fantastisch. Ja, aber da gab es ja so diverse Sachen. Ich kann mich auch noch an eine Promo erinnern von Lex Luger für, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube, es war Major League Wrestling, MLW, glaube ich, damals, wo er auch eine Promo halten sollte und sich erst versprochen hat, mehrfach bei Nennung des Eventnamens und dann so abgefuckt war, dass er halt irgendwie sein Shirt ausziehen wollte, aber das Shirt war halt so scheiße eng, dass er es nicht über den Kopf gezogen hat, bekommen hat und so, oh, fuck, warum ist denn dieses Shirt so eng? Und hat dann da rumgezerrt, bis es irgendwann abbekommen hat und absolut, absolut genial. Und das sind halt auch so Momente, die schaut man sich halt eben gerne an. Und Shaggy, fällt dir dann noch was aus der WCW-Historie ein?
Ja, die gesamten Dungeon of Doom-Promos, als der Taskmaster Kevin Sullivan bei seinem Master war im Dungeon und immer jede Woche ein neues Mitglied bekommen hat, um Hulkamania zu zerstören. Das war ganz schrecklich. Ja. Das war ganz schlimm. Der Yeti war das Schlimmste.
Ja, der Yeti und der, weil du ein großer Brothers.com-Fan bist, als der Yeti und Big Show dann Hulk Hogan in den Double Bear Hug genommen haben.
Was hat das denn mit Brothers zu tun? Das verstehe ich nicht.
Nicht wahr? Ja, also das war auf jeden Fall
da kleine Dungeon of Doom.
Genau.
Ich google mal
Yeti und Big Show.
Yeti, Big Show, Brothers.com.
Genau, mach das mal. Ja, nee, aber klar, der Dungeon of Doom, das vergisst man ja heute, dass da irgendwie der Giant mal irgendwie raus hervorgegangen ist. Aber das war schon richtig alberner Scheiß. Auch dieser Kram, als dann Hulk Hogan wurde ja dann in den Dungeon gerufen und musste sich ja dann erstmal den Weg dahin bahnen durch den Nebel und durchs Dickicht und ich weiß nicht was, bis dann, war das nicht der King Curtis damals? Kann das sein?
Ja. Genau.
Der alte Herr, der da auf dem Stuhl saß und das Mastermind gewesen ist, der aber auch eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Oh, das war Gold, war das. Und ja, wenn wir schon bei schlechten Promos sind, Scott Steiner und seine Mathematikkünste. Dürfen wir natürlich dann auch nicht vergessen, ne? Wo er in einem Three-Way stand mit Samoa Joe und wer war der andere Kandidat nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Petey Williams? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wo er halt dann anfängt auszurechnen, wie groß doch seine Siegwahrscheinlichkeit ist, dass er diesen Kampf gewinnen könnte. Aber eigentlich ist es eh alles egal, weil er gewinnt ja sowieso, weil das ist Scott Steiner. Und davor schmeißt er aber alle möglichen mathematischen Formeln durcheinander und fantastisch. Also Scott Steiner eh ein Promogott, oder Shaggy?
Scott Steiners Promos waren einfach unglaublich. Die waren, ich weiß nicht, ob der sich vorher wirklich alles so überlegt hat, weil die waren einfach irgendwie genial. Die waren seltsam, die waren strange. Man wusste nicht genau, was er gesagt hat, aber irgendwie war man gefesselt von dem, was er gesagt hat. Also Scott Steiner ist ein Promogott, meiner Meinung nach, tatsächlich. So, und das ist aber ein Guilty Pleasure Promogott.
Ja, das auf jeden Fall. Chris, wie würdest du den Guilty Pleasure Faktor eines Scott Steiner im Vergleich zu einem Ultimate Warrior setzen?
Boah. Ich glaube tatsächlich, Scott Steiner ist ein seltsamer Typ. aber er ist nicht unbedingt dumm. Also sein Handwerk hat er immer verstanden. Deshalb ist bei seinen Promos ist da noch so ein bisschen mehr künstlerischer Aspekt drin, wenn man es so ausdrücken möchte. Der Ultimate Warrior hingegen, der Mann hat halt nicht alle Latten am Zaun gehabt, noch nie. Und er hat halt einfach wirres Zeug gelabert.
Ja.
Also deshalb Scott Steiner geplanter, unterhaltsamer Trash, Ultimate Warrior in der Nachbetrachtung eigentlich viel lustiger, weil man merkt, wie überfordert er mit allem ist.
Ja, weil, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ne, er haut ja einfach da irgendwelche Dinge aneinander und hofft, dass die halt irgendwie einen Sinn ergeben. Ne? Und die, wenn die Sterne in der und der Konstellation stehen und der Merkur in darauf scheint, dann aus einem See der bla kommt irgendwas hervor und weiß nicht was. Das war ja wirklich so, der sich dann einfach da in, keine Ahnung, in Floskeln und pseudomythologischen Metaphern verlaufen hat in irgendeiner Form. Aber es ist halt trotzdem irgendwie lustig. Und der Witz war aber daran, dass ich zum Beispiel damals als Kind, war mir es total egal, weil ich den Typen halt so faszinierend fand. So,
Ja, das
also,
stimmt.
der hätte mir auch
Absolut.
aus dem Telefonbuch vorlesen können, ich hätte ihn trotzdem gut gefunden. Und Scott Steiner ist, da merkst du halt teilweise, dass er da einfach so komplett on the loose ist, irgendwas sagen wollte, aber ja, manchmal auch damit auch einfach ein bisschen übertreibt, sagen wir es mal so.
Meine Frage, du hast ja auch viele Tapes dann so in der deutschen Übersetzung dann noch gesehen und so, wo du,
Ja.
weil du so alt bist. Ich habe
Shaggy ist älter.
ja, aber im Herzen jünger.
Genau, und auch optisch.
Naja, aber auf jeden Fall, ich habe ja vieles halt erst so hinterher richtig mitbekommen vom Ultimate Warrior und so. Wie war das denn, wenn die Kommentatoren das übersetzen mussten, was der da gerade an Geschwafel von sich gegeben hat?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, die alten Tapes damals wurden, glaube ich, sehr, sehr selten übersetzt, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, die TV-Shows auch nicht. Ich kann mich ja gar nicht so genau daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe da nie drauf
Ey,
geachtet.
das wäre mir echt
Vielleicht
cool, das zu wissen.
wurden die nie übersetzt. Shaggy, kannst du dich daran erinnern? Ist der Ultimate Warrior bei den alten RTL Plus Sendungen und so, ist der da übersetzt worden?
Klar, man hat damals alles übersetzt. Also man hat tatsächlich auch sogar, also nicht mal mit Untertiteln, sondern man hat es direkt immer übersetzt über das, was die Leute geredet haben. Das war ja seltener, dass Untertiteln benutzt wurden. Und das fand ich eher störend und nervig. So. Aber der Warrior ist damals immer übersetzt worden.
Echt?
Ja.
Das war ja wahrscheinlich dann auch ein Kunstwerk, oder?
Ja, ich kann es ja leider auch nicht mehr sagen, ob sie es wirklich gut übersetzt haben oder ob sie es dann tatsächlich irgendwie was anderes dann einfach gesagt haben, als der Warrior wirklich sagen wollte. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich, dass es damals direkt übersetzt wurde.
Wahrscheinlich hat Carsten Schäfer so eine, so ein Warrior-Paragraph in seinem
Ja,
Vertrag gehabt, so pro Warrior-Promo bitte 50 € extra oder 50 D-Mark extra. Das verliert irgendwie 3 Lebensjahre bei jeder Warrior-Promo. Aber habt ihr noch irgendwelche Promos, Segmente, was auch immer, die euch da einfallen würden?
ich habe noch was im Hinterkopf, aber ich kann die jetzt leider nicht mehr so gut wiedergeben wie die Promo am Strand. Das war auch eine TNA-Promo. War das nicht irgendeine Weihnachtspromo mit Eric Young an Weihnachten? Kennt ihr das?
Nee.
Oh,
Keine Ahnung.
ja, das hat sich durch eine ganze Weihnachtsepisode von TNA gezogen. Da hat dann irgendwie Eric Young dachte die ganze Zeit, jetzt kommt gleich der Weihnachtsmann. Und immer kam irgendein anderer Wrestler und es endete dann, und irgendwie die dann mitfeiern wollten. Am Ende endete das in einer Massenschlägerei oder irgendwie sowas. Aber Promos, die ich tatsächlich noch geliebt habe, das sind ganz, ganz alte, die kennt Olaf vielleicht auch noch von den alten Saturday Night's Main Events bei der WWF damals noch. Da gab es mit Mean Gene Okerlund und ich glaube, es war Lord Alfred Hayes damals irgendwie so eine, die haben gesagt, die machen jetzt eine Safari-Tour und dann begegnen sie den Bushwhackers unterwegs und halt irgendwie Superfly Jimmy Snuka und halt so Leuten, die in dieses Segment gepasst hatten. Dann gab es irgendwann sowas wie in der Folge, glaube ich, auch noch, haben die Oktoberfest nachgespielt und da waren die ganzen Wrestler da, auch die Bushwhackers und dann haben die irgendwie alle Bier getrunken und irgendwie Weißwurst gegessen und da gab es eine Essensschlacht am Ende. So, das waren so ganz
Gibt von
alte,
ist.
trashige 1990er Promos, die habe ich noch im Hinterkopf.
Wo du es gerade erwähnst, es gab eine Kaufkassette von WWF damals, die hieß German Fan Favorites. Und da ging es halt darum, dass sich eben die deutschen Fans konnten irgendwie abstimmen, natürlich damals dann per Briefwahl noch mehr oder weniger, und konnten abstimmen, welche Matches auf dieser Kassette landen. Und da war es dann so, dass Bobby Heenan alle, oder das generell, es wurde moderiert von Bobby Heenan und Gorilla Monsoon, und die beiden haben alle Namen und so deutsch aus vorgelesen, ne? Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich kann mich halt damals noch an eine Sache erinnern, dass Gorilla Monsoon erzählt hat, so, ja, ne, and our next viewer is, keine Ahnung, Melanie Kempkins, and she's from Strack, du Stragger. Und ich habe vor dem Fernseher gesessen und ich habe mich kaputt gelacht, weil ich bis heute nicht rausgefunden habe, was das für ein Ort sein soll, aus dem Melanie Kempkins kommen soll. So. Und ich, ne, auch an der Stelle, falls es der andere David hört, mit dem ich immer die WXW-Sachen mache, wir haben das uns zigmal hintereinander teilweise vor und zurück angespult, weil wir halt über dieses Straktus-Strager so gelacht haben damals als Kinder irgendwie, also als Jugendliche damals. Wie weit waren wir da? 10, irgendwie so 10, 12? 12, so um den Dreh wahrscheinlich. Aber das war halt ganz, ganz großer Sport. Generell, also Bobby Heenan und Gorilla Monsoon als Kommentatoren-Duo irgendwie, die waren eh genial. Ja, lass uns dann noch ein bisschen konkreter werden. Guilty Pleasure Matches. Also Matches, die eigentlich richtig beschissen sind, die man sich aber trotzdem immer wieder mal anschaut. Und ich weiß, dass Chris heute sogar noch einen Kampf angeschaut hat in der Richtung.
Ich habe mir mehrere noch mal angeschaut, um was aufzufrischen.
Ja, dann
Hogan gegen den Warrior von Halloween Havoc 98.
Aber die guckt man sich doch nicht freiwillig an.
Schlimmer geht's nicht mehr.
Schlimmer geht's nicht mehr. Schlimmer. Aber das ist halt wirklich so schlecht, dass es Spaß macht. Weil, vor allem, weil man sieht, wie während diesem Kampf die ganze WCW auf einmal zusammensackt. Das ist wunderbar. Du hast dieses große Match einfach, ja. Hogan gegen den Warrior, zwei der größten Stars. Die Leute sind halt auch halbwegs heiß drauf, halbwegs nur, weil vorher noch Sting mit der Trage abtransportiert wurde, was halt auch super Timing ist, WCW. es fängt ja gar nicht so schlimm an, ja. Sie haben ihren Stare-Down und der Warrior versetzt Hogan Schlag und er flüchtet sich aus dem Ring und sowas. Ist halt das, was du schon mal bei so großen Matches hast, und es baut noch mehr darauf auf, bis dann die echte Konfrontation kommt und die Leute kommen so langsam in diesen Kampf rein und nehmen das an. Und den Rest des Kampfes, ja, umarmen sie sich eigentlich die ganze Zeit nur, grunzen dabei und gucken angestrengt, weil sie beide kein Wrestling-Match führen können, ohne dass es ihnen jemand irgendwie vorher zeigt, was sie genau machen müssen, wie es eben beim WrestleMania-Main-Event damals war. Und die Crowd verliert immer mehr das Interesse. Die Kommentatoren wissen nicht mehr, was sie erzählen sollen. Und man hat wirklich so den Eindruck, während diesem Match geht die WCW zugrunde. Das ist eigentlich traurig, aber es ist so witzig, weil gerade diese zwei großen Stars, die eigentlich ihr Handwerk verstehen sollten, so miserabel sind. Also das ist eins der schlechtesten Matches, die ich je gesehen habe.
Auf jeden
Fall. Wer es nicht kennt, angucken und mitgrunzen. So wie Shaggy halt das immer bei Brothers macht.
Genau. Ich musste bei so schlechten Matches muss ich halt an Goldberg gegen Brock Lesnar denken, WrestleMania 20. Was, ich hab's ja schon ein paar Mal erzählt, wo ich da live im Madison Square Garden war und ich hab da noch SMS geschrieben mit einem Freund und er so, was ist denn das für ein beschissener Kampf? Ich hab gedacht, es wird eine Schlacht hier und es wird richtig scheiße und so. Und du dann, für mich war das ein total faszinierender Kampf, weil du gemerkt hast, dass die Stimmung in der Halle auf einmal so umschwingt. Und ich gucke mir das heute noch gerne an, um nochmal diese Erinnerung an diesen geballten Hass gegen Goldberg und Brock Lesnar nochmal wieder zurückzubringen, weil New Yorker Crowd, ne, schwierig, ohnehin schon. Und dann in diesem Kampf, ich habe gedacht, dass die zünden gleich irgendwie den Ring an oder sonst irgendwas. Also das war schon sehr faszinierend. Shaggy, was fällt dir ein?
Guilty Pleasure, ein Match, was eigentlich trashig war, was ich total liebe, ist die Gimmick Battle Royale bei WrestleMania 17, wo dann die ganzen alten Gimmicks irgendwie nochmal aufgegriffen wurden und irgendwie so Leute wie Duke the Dumpster Chosey nochmal einen Auftritt hatte. Ja, und Brother Love und wer da alles dabei war. Sergeant Slaughter war, glaube ich, dabei und aber auch ganz viele von den Trash-Gimmicks. Ich glaube, wer war noch alles dabei, Olaf?
Der Goon war, glaube ich, auch mit dabei. Der Iron Sheik war auch dabei, der Duke the Dumpster Josie war damals dabei, also das stimmt schon, da war auf jeden Fall einige. Ich mochte das auch, ich fand das auch echt lustig als Unterbrecher zwischen diesen ganzen ernsten Matches, einfach so diesen Blödsinn dazwischen. Und apropos Blödsinn, da schmeiß ich gleich eine andere Battle Royale hier rein, die Hardcore Battle Royale von WrestleMania 2000. dieses Ding, wo
dieses ich glaube, das war ja, das trifft's. Ja.
Ich meine, das war ja damals 10 Minuten Zeitlimit, wenn ich mir nicht komplett vertue und war am Ende einfach 15, Entschuldigung. Wo aber am Ende einfach alle, jeder komplett sinnlos geblutet hat, irgendwie. So, keine Ahnung. Und alle waren irgendwie blutüberströmt und haben sich verprügelt und jeder war auch mal Champion so gefühlt und am Ende hat dann, war das doch der Schlag mit dem Pennyglas, was die Kampf dann entschieden hat.
Bonbonglas, also, ja?
Bonbonglas.
Da waren Bonbons drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Wahrscheinlich wären Pennies, wären wahrscheinlich ein bisschen zu hart gewesen, ja. Ne? Und zu schwer. Ja, aber das fällt halt da auch noch mit rein, ja.
Das ist aber sehr schön. Also, das Match ist halt so ein einziger Clusterfuck. Da wurden, wie viele waren es? 20 Leute oder so?
Irgendwie sowas,
wurden in den Ring gestellt und einfach mal so gesagt, macht mal. So, macht euch keine Gedanken vorher, geht einfach in den Ring, euch fällt schon was ein. Und alle waren irgendwie so hin und her am Improvisieren und nichts hat zusammengepasst. Das wirkt alles so unrund und dahingerumpelt und keiner weiß eigentlich, was er zu tun hat, bis dann endlich dieses Finish kommt, wo Hardcore Holly das Bonbonglas rausholt.
Aber man muss dazu sagen, Entschuldigung, Olaf, dass in diesem Kampf hat Funaki, glaube ich, seinen einzigen Titel überhaupt gewonnen in der WWE-Geschichte, er war schon lange dabei. Und die komplette Mean Street Posse war kurzzeitig auch mal Hardcore-Champion.
Stimmt.
Das sind auch die einzigen Titel, die gewonnen hatten.
Ja, wunderschön. Aber generell so Hardcore-Matches, gerade diese ganzen Garbage-Brawls, die bieten natürlich richtig viel, Spiel einfach für totalen Blödsinn. Also ich muss da halt immer an sowas denken wie diesen Brawl von Harlem Heat gegen die Nasty Boys, wo die sich da in den Concession-Stand reinprügeln, also in diese Fressbude, die auch einfach so vollkommen willkürlich einfach so auf einer leeren Fläche standen und da war auch niemand hinter. Es waren einfach nur mehrere Buden, die einfach da standen, so huch, wir können gerade nichts damit anfangen, aber die stehen da halt und dann mit dem Ketchup
und... Ja, und dann sind sie auch noch ständig drüber ausgerutscht auf dem
Ketchup. Ja, natürlich.
Die konnten gar nicht mehr richtig stehen, das war...
Da brawlt doch noch Sister Sherry auch noch mit. Ja. Und da gibt's auch eine Szene, wo ich weiß nicht mehr, wo einer von den Nasty Boys sie einfach nur wegschubst und sie halt so wirklich so im hohen Bogen auf den Ketchup und dem Senf irgendwie durch die Gegend rutscht. Und ich glaube, an einer Stelle fast das Oberteil abgerissen wird, weil da halt so ein Scheiß passiert. Also absolut. Ich habe mir das letzte Mal angeschaut, einfach nur, weil es halt so kacke ist und weil es einfach lustig ist. Das ist so, wenn du Benny Hill Musik drunter legen würdest, würde das absolut passen.
Ich erinnere mich an einen anderen Hardcore-Prawl, Hardcore-WCW-Match. Da war wirklich eine sehr innovative Sache. Ich glaube, es war Brian Norbs, der gegen Norman Smiley, ja, auch zwei Hardcore-Ikonen der WCW-Geschichte, der hat ein Match gegeneinander und Jimmy Hart war Manager von Brian Norbs. Und die beiden haben sich in so einen Fahrstuhl reingeprawlt. Und Norman Smiley lag auf Brian Norbs obendrauf und die Tür geht zu und Jimmy Hart nimmt schon Anlauf mit seinem Megafon, will zuschlagen, Tür geht wieder auf und er schlägt zu, aber in der Zwischenzeit hatten die beiden die Position getauscht und er trifft seinen eigenen Mann und das fand ich irgendwie total witzig.
Ja, das war auch super. Ich kann mich auch da noch dran erinnern und das war wirklich ein Moment, wo ich gefragt habe, so, wie ist denn das jetzt passiert? So.
Was mir gerade einfällt bei dem ganzen WCW-Nonsens, Das Match auf dem Lastwagen.
Ja, obwohl das ist echt anstrengend.
Das ist anstrengend, aber das ist, man lacht jetzt nicht wirklich viel, aber man guckt es sich an und fragt sich die ganze Zeit, wie kann dieses Ding existieren?
Ja, und vor allem, das war ja auch noch schweineteuer. Also wir haben da
das beschäftigt einen halt auch diese Frage, wie kann das existieren? Wie hat das jemand durchgewunken?
Ja, und vor allem dafür auch noch einen Helikopter, einen LKW und ich weiß nicht, was alles gechartert. So, Leute, wir machen da was richtig Geiles und wir hauen da mal, keine Ahnung, wie viel $100,000 auf den Kopf. Einfach so, weil wir es können.
Ja gut,
so.
Aber den Helikopter brauchten sie ja auch. Als sie dann angefangen haben zu bladen, konnten sie ja nur noch vom Helikopter aus.
Das war zu dem Zeitpunkt das teuerste Match in der WCW-Geschichte. Also die Aufnahmen dazu waren unglaublich teuer. Und man hat ja auch beide Wrestler direkt danach gefeuert, weil sie eigentlich gar nicht bilden durften. Und man hat es aber, weil es ja auch aufgezeichnet war, trotzdem ausgestrahlt beim Pay-Per-View. Also ganz seltsam.
Ja, das hat schon nicht so viel Sinn gemacht. Aber fand nicht so viel Sinn, was ich auch immer unterhaltsam fand. Ich weiß nicht genau wieso. Survivor Series 1994, die Royalties gegen die Doinks. Es ist eigentlich heutzutage absolut politisch inkorrekt, das irgendwie sich anzuschauen, aber es ist halt einfach auch, das ist richtiger Wrestling-Trash der 90er, oder? Also gerade, wir haben gerade schon den kleinen Wüchsigen mit der Augenklappe und dem Schnurrbart und dem der Haifischflosse gesehen. Es gab ja auch irgendwann noch mal, könnt ihr euch noch an WLC erinnern?
Ja, das fand ich großartig. Das haben einige irgendwie echt verdammt, aber ich fand das total großartig. Das war ja der Hornswoggle gegen, wie hieß er denn nochmal, der kleine Bulle?
El Torito.
Genau, und da gab es einen kleinwüchsigen Referee. Ja. Und auch die Kommentatoren waren kleinwüchsige, die aber verkleidet waren wie, ich glaube, weiß ich nicht, waren Jim Ross und Jerry Lawler, glaube ich, sogar.
Ich glaube, ja.
Und man hat ja auch noch eine kleine Leiter und einen kleinen Tisch und kleine Stühle, glaube ich, sogar noch gehabt irgendwie. Ich fand das cool, ich fand das witzig.
Ja, aber generell ist es halt heutzutage schon ein bisschen schwierig irgendwie.
Aber ich möchte gerne den Chris was fragen. Chris, du erinnerst du dich an dieses Royalties gegen die Doings-Match? Und ich gebe dir ein Bier aus, wenn du alle Namen der aller 8 Teilnehmer kennst und uns jetzt nennst.
Gibst du mir auch ein Bier aus, wenn ich die kann?
Ich weiß, dass Olaf die kann. Wir haben das, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich will es von Chris wissen.
Ich kannte das Match nicht, bis ich heute das Handout bekommen habe und dachte mir, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Hab's mir dann angeguckt und dachte, scheiße, ich hatte recht. Das erwartet mich wirklich. Und das ist auch so ein Match, wo ich eigentlich, ich fand das nicht unterhaltsam, das war mehr so, warum? Wie kann das existieren? Wieso hat aber das jemand
durchgewunken? Kriegst du die Namen noch zusammen?
Kriegst du die Namen zusammen?
Keine Ahnung, bei den Clowns könnte man ja raten. Keine Ahnung, Dink, Wink und was weiß ich, Bink oder sowas. Fast. Keine Ahnung.
Fast.
Olaf, ich gebe dir
Doink,
ein Bier aus.
Doink, Dink, Wink und Pink, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das waren ja 4-4. Doink, Dink, Wink und Pink sind 4. Gegen Jerry Lawler mit Cheesy, Sleazy, Cheesy und Sneezy.
Ich glaube, das war fast richtig. Ich muss nochmal nachschauen. Ich muss nochmal kontrollieren, ob es wirklich stimmt. Aber das hört sich zumindest so an, als könnte es stimmen. Wo wir gerade bei den Doings sind, ganz kurz. Erinnert ihr euch an, das war, glaube ich, auch bei der Survivor Series, da waren auch 4 Doings, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie angetreten sind. Und man hat sich überlegt, oh, 4 Doings auf einmal. Man kannte vorher ja aber 2, die man mal parallel gesehen hatte. Und diese 4 Doings waren dann tatsächlich die Bushwhackers und Man on a Mission einfach mit in normalen Klamotten, aber oben mit einer Doink-Maske.
Ja, das war auch ganz furchtbar. Ich glaube, es war unter anderem gegen Bam Bam Bigelow und Bastion Booger und ich weiß nicht was. Ja. Die Hedgeshrinkers, irgendwie so ein Blödsinn, genau, irgendwie sowas, ja. Survivor Series 93 war das damals, ja. Ganz, ganz grauenhaft. Und ich habe mir gerade noch überlegt, weißt du, ich weiß die blöden Namen von den kleinwüchsigen Clowns und von den kleinwüchsigen Königen, aber ich habe sämtliche Japanisch-Vokabeln vergessen, die ich damals in meinem Japanologie-Studium gelernt habe. Weißt du, das ist doch irgendwie traurig, oder?
In dem Fall schon, ja.
In dem Fall schon, ja.
Ich wollte eigentlich nur sagen, wo wir bei der Survivor Series sind. Welche war das, wo der Gobble die Gucker aufgetaucht ist?
Was war 91?
War das 91
oder was 90?
Nee, 90 war das.
Der Gobble die Gucker.
Also wenn man sich heute anguckt, kann man auch sehr darüber lachen.
Ja, aber die Gobble die Gucker fand ich irgendwie immer ziemlich furchtbar.
Also ja, natürlich ist der furchtbar, aber das ist ja gerade das Geile daran, wie die Leute dann darauf reagieren.
Ja. Der sollte ja das Maskottchen der WWE werden. Und wisst ihr, wer unter dem Kostüm gesteckt hat?
Der
Hector Guerrero.
Genau, Hector Guerrero.
Ja. Ja, schade.
Noch schlimmer. Also, schlimm wie Hector. So.
Ich habe noch ein Match, was ich noch hier unterbringen möchte. Das ist beim Royal Rumble 94 Undertaker gegen Yokozuna. Das Casket-Match. Das ist
fantastisch.
Das ist ja eigentlich nur ein riesiger Brawl, wo dann hinterher 70 Leute auf den Undertaker einschlagen und am Ende zieht der Undertaker Richtung Himmel auf, so ungefähr. Das war auch wunderschön.
Aber er hält noch eine Promo. Tot.
Ja, das stimmt.
Als Toter.
Ja,
aber er kam ja wieder.
Kommt so zu Jesus.
Und er kam ja wieder und es gab das Rückmatch und da kam er diesmal nicht alleine, sondern hatte Chuck Norris an seiner Seite.
Das wird auch nicht besser. Gibt's bei euch auch so Events, die so komplett in die Kategorie Guilty Pleasure einfallen? Also vielleicht hier ein?
Moment, wir sind mit den Matches ja noch nicht fertig. Also eins muss man auf jeden Fall noch bringen. Oder zwei Elimination Chambers möchte ich gerne noch nennen.
Och.
Ja.
Ja, dann hau raus.
Ja, es ist doch jetzt hier auch bald Pay-Per-View, ne? Das passt dann ja thematisch, ja, Mr. Headlock.
Ja, ja.
Einmal die ECW Elimination Chamber bei December to Dismember 2006, die ja eigentlich gar nicht so schlecht angefangen hat, mit RVD, Hardcore Holly und CM Punk. Nur sie haben halt die einzigen beiden Sympathieträger in diesem Match mit RVD und CM Punk als erstes eliminiert. Und dann hatte die Crowd nicht mehr so viel Bock. Vor allem, wenn du dann halt gerade einen Big Show da rumlaufen hast, der nicht gerade in der Form seines Lebens war zu dem Zeitpunkt. Und Test, der halt noch nie irgendwie over war. Und die Reaktionen waren dann halt cool. Die Undercard von dem Event war ja richtig scheiße. Sind wir sogar bei einem Kack-Event, ja?
Ich wollte es
Siehst du?
gerade
Ja?
sagen, weil für mich fällt dieser Event
Pass auf.
genau in die
Ja,
Kategorie.
aber das war ja das Geile, ja? Die Undercard war so kacke und die Leute waren richtig sauer. Und dann wussten sie, ey, es kommt eine Elimination Chamber. Die können sie nicht versauen. Und dann kommt ja erstmal die Meldung, Sabu kann nicht antreten. Da waren sie schon so ein bisschen grummelig. So, und dann kommen so ein paar schöne Phasen mit CM Punk und RVD, es ist fast alles vergessen. Und dann werden beide rausgeworfen und dann kommen die We Want Refunds Chants. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön, wie schlecht das gebuckt ist, wie am Publikum vorbei das halt einfach gebuckt ist. Und überhaupt dann auch noch auf diese Mistidee zu kommen, dass man eine Hardcore Elimination Chamber braucht, wo Waffen in den Kammern hängen. Die Chamber ist das Gimmick, da brauchst du nicht noch so einen Vierlefanz da.
Ja, alles wird besser mit Waffen, sage ich da nur.
Nee. Nee, also so könntest du bei TNA booken.
Was ist denn das zweite Match, was du noch auf Lager hast?
Elimination Chamber um den Intercontinental Champion Titel 2015.
Was war das? Ich kann mich da, du hast das
Es
heute schon mal
ist
geschrieben und ich kann mich nicht dran erinnern.
ein großartiger Clusterfuck. Also, Daniel Bryan musste den Titel ja leider abgeben und saß ringside und hat quasi gewartet, dass dort der neue Titelträger gekrönt wird, dem er den Gürtel überreicht. Dann
Hat das Ding Ryback gewonnen?
ja, genau. Und dann sitzt
Ach du Scheiße.
der wahrscheinlich beste Wrestler der Welt, sitzt draußen und guckt sich dieses Debakel an. Das ist das Match. Es startet mit Wade Barrett und Dolph Ziggler. Und es ist noch okay. Es ist ein bisschen rumpelig zwischen den beiden, aber passt schon. Dann kommt R-Truth dazu, der sowieso nie irgendwie in einer Elimination Chamber sein sollte, weil das zu groß für ihn ist. Aber okay. Dann geht ja die Zelle von Mark Henry kaputt, der eigentlich noch drin stehen bleiben sollte. Und ab da zerfällt dieses Match total. Mark Henry ist dann halt total überfordert, weiß nicht, was er machen soll, geht so einen Schritt raus und der Ringrichter sagt ihm, nee, 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 du musst drin bleiben. Und dann kommt anscheinend, und er stellt sich halt wieder in die Zelle rein, ja? Und dann kommt anscheinend die Durchsage zum Ringrichter, ja, das können wir jetzt nicht bringen, der soll rauskommen. Wir müssen das jetzt so weitermachen. Und dann geht der Ringrichter wieder zu Mark Henry und sagt so, ja, du kannst halt doch kommen, ne? Und dann geht es halt so weiter und Mark Henry ist vollkommen überfordert. Er weiß, die ganze Abfolge hat sich ja geändert in diesem Match und er weiß nicht mehr, wie er vorgehen soll. Das heißt, er guckt teilweise einfach nur zu. Er steht wirklich da und weiß nicht, was er machen soll und guckt zwei anderen zu. Und das Geilste ist, er bricht dann einen Pin ab nach einem Finisher und sowas. Weil er auch die Regeln auf einmal vergessen hat. So, und dann wird es noch viel, viel lustiger. Jetzt kommt der große Spaß. Denn dann kommt Ryback dazu, der ungefähr so viel Wrestling-Verstand hat wie eine Kartoffel. Ja? Und sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Alles geht durcheinander. Oder sie gucken sich an und warten, bis irgendjemand anders mit was anfängt. Und dann siehst du, wie Dolph Ziggler mitten im Ring quasi steht und den Leuten Anweisungen gibt, was sie jetzt für einen Ablauf haben und sowas. Das ist großartig.
Ich glaube, das muss ich mir nochmal anschauen.
Achte mal drauf, Ziggler steht da dann, also sie umkreisen sich alle vier so und er steht da und er ruft jedem was zu und zeigt dann auch noch, wer auf wen losgehen soll und sowas. Und dann wird es noch besser. Denn die Zellentür von Sheamus klemmt und er kommt nicht raus. Und sie müssten wieder neu planen in diesem Match. Und Mark Henry und Ryback sind wieder komplett überfordert. Und Wenn du siehst, halt, sie rütteln an der Tür, die Ringrichter draußen und Seamus kann nicht raus. Und du siehst halt, dass die Leute im Ring halt einfach nur zugucken, weil ihnen nichts mehr einfällt. Und dann realisieren sie so langsam, diese Tür wird in den nächsten paar Minuten nicht aufgehen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann steht Dolph Ziggler wieder da und erklärt jedem, was er machen soll. Das ist wunderschön. Und ganz zum Schluss. Mark Henry verkackt dann erstmal noch seine letzte Sequenz. Und zum Schluss sind Ryback und Sheamus die Letzten. Und Ryback ist immer noch vollkommen überfordert. Und eigentlich schubsen sie sich einfach nur so ein bisschen rum noch, bis dann irgendwann halt dieses Match vorbei ist. Und sie ziehen die Chamber hoch. Und Daniel Bryan muss seinen Titel an Ryback abgeben. Das Ding ist von vorne bis hinten.
Und vor allem musst du eigentlich auch noch mega overbringen, so mit hier, ich bereich dir den ganz feierlich und Arm hoch und so, du bist jetzt der neue Champion.
Genau das. Scheiße, wir laufen jetzt beim Erzählen die Lachtränen schon wieder. Das sollte sich jeder angucken. Das ist einer der größten Abfucks aller Zeiten. Ein wunderschönes Match in seiner Scheißigkeit.
Shaggy, hast du was das toppen kann?
Oh, ich würde sagen, vielleicht nicht jetzt im Ganzen, aber der WCW Halloween Havoc 95 mit dem großartigen Monster Truck Match zwischen Hogan und dem Giant, das ist schon nicht unbedingt ein Wrestling Highlight gewesen.
Ich mochte
Du
das. Habe ich
mochtest
schon
das
mal erwähnt. Ich
Monster
habe auch,
Truck Match.
ich mochte vor allen Dingen das. Ich habe ja damals wirklich gedacht, der Giant wäre vom Dach gefallen. Ich bin da komplett, ich meine, ich war da, gut, da war ich 15 oder so. Mich hat das komplett in dem Moment gefesselt und ich habe in dem Moment geglaubt, der Giant wäre vom Dach gefallen danach. Es gab ja dann nach diesem Monster Truck Match, was halt ab.
Entschuldigung. Olaf.
Ich,
Olaf,
it's
kleiner Olaf hat
surreal to
bestimmt bei
me.
der Polizei angerufen und gesagt, Hilfe. Oder einen Krankenwagen.
Ich habe das wirklich, ich habe da schon gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Als denn der Giant dann am Ende des Abends da wieder in den Ring stieg, da war ich echt schockiert. So. Ja, so war das. Der kleine, ich war halt damals, it's still real to me und so. Das war wunderschön. Ja, sollen wir mal zu noch ein paar Wrestlern und so kommen, die für uns als Guilty Pleasure durchgehen, die wir uns einfach gerne anschauen, obwohl sie eigentlich streng genommen nicht so wirklich richtig geil sind. Und da, du hast ihn gerade eben schon erwähnt, Chris, und da fällt für mich ist, sagen wir so, sind 90% aller Sabu-Matches Guilty Pleasures. Das einzige richtig gute Match von Sabu, wo ich sage, ja, da kann ich ihn mir angucken, ist gegen Taz bei Barely Legal damals, 1997. Da sage ich so, das ist ein richtig cooles Match, aber bei vielen, vielen anderen Sabu-Matches lache ich mich einfach nur kaputt, wenn es darum geht, wie oft er Leuten einfach ungefragt Stühle ins Gesicht wirft, wie oft er kann um sich selbst auf irgendeine absurde Art durch den Tisch befördert, weil es nicht abgesprochen war, wie oft er daneben springt, wie oft er nochmal, wie oft er Leuten Stühle ins Gesicht wirft oder irgendwelche anderen Aktionen einfach bringt, teilweise auch am Boden liegend, wenn er einfach mal, er liegt am Boden, sein Gegner liegt neben ihm, der haut seinem Gegner einfach mal so einen Schläg rüber, so. Und ich denke so, Alter, warum? So, warum machst du das denn? Also, Sabu gehört da für mich ganz oben mit dabei. Also, gerade was diesen ganz merkwürdigen Unterhaltungsfaktor angeht, weil das halt einfach auch so ein bisschen ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, was Sabu-Match das für mich ausmacht, aber es ist einfach eine Freude, ihm zuzugucken, aber nicht einfach, weil er ein guter Wrestler oder sonst irgendwas wäre, sondern einfach nur, weil es halt einfach teilweise so absurd und so wild ist, ich sage es so einfach mal. Gerade diese Stühlschmeißerei, wo die genau weißt, so, warum denn das jetzt? Das hat jetzt gerade gar keinen Sinn gemacht. Und ständig fliegt er mit dem Stuhl durch die Gegend. Finde ich fantastisch. Shaggy, wer fällt dir denn da ein?
Oh, da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe ja Aiden English erwähnt, den ich inzwischen richtig cool finde, aber so, ich mag halt so ganz viele von diesen Trash-Gimmicks aus Anfang der 90er, die ich irgendwie immer noch total, die ich einfach irgendwie immer noch feier. So jemand wie den Mantor, den fand ich irgendwie cool. Adam Bomb war sowas war großartig. Adam Bomb, der, ja, war eine Art Superheld quasi, der durch eine Atomexplosion zu einem Übermenschen wurde mit seiner, was hatte der denn, grüne Zunge und irgendwie auch so rote Augen oder irgendwie sowas und hatte doch so eine ummodellierte Taucherbrille mit so Atomzeichen vorne drauf.
Das war eine Schweißerbrille, Mann.
Das war eine Taucherbrille.
Das
Für mich war das eine Schweißerbrille. Stimmt, das war eine Schweißerbrille. Ah, da gibt es eine ganze Reihe von unglaublich trashigen Gimmicks, die ich aber irgendwie trotzdem gefeiert habe. Skinner war so einer, den ich irgendwie, diesen, den Häuter oder. Oh,
also, Papa Shango? Gehört Papa Shango dazu mit rein?
Ich weiß nicht, Papa Shango war schon irgendwie cool. Also ich würde jetzt sagen, ein Bastian Booger war nicht cool, aber ein Papa Shango war schon irgendwie cool. Den würde ich jetzt nicht unbedingt zu Trash-Gimmicks zählen.
Was ist denn mit den Body Donners?
Die Body Donners waren doch auch eigentlich irgendwie ganz, also als Skip, also Chris Candido noch alleine mit Sunny da war, das war schon irgendwie was Cooles. Die haben schon irgendwie was ausgestrahlt. Also da fand ich zum Beispiel Supernova später, wie ist der denn? Also, der hatte doch auch so ein Fitness-Gimmick. Erinnerst du dich?
Ach so, ja, ich weiß, aber ich vergesse immer seinen Namen. Frag mich in 2 Minuten nochmal, da fällt es mir wahrscheinlich ein.
Und das fand ich irgendwie viel trashiger als jetzt, als die Buddy Donners zum Beispiel. Wobei, als dann die Buddy Donners als Tag-Team waren, der hat ja Partner, war doch, wer war das denn nochmal? Auch einer von den Heavenly Buddies.
Ja, das war Tom Pritchard,
genau. Der war ja ein bisschen kräftiger auch. Der hatte dann auch nicht mehr wirklich in das Team gepasst, aber es war schon ein cooles Team. Aber das Gimmick, naja, also schon auch
trash. Weil die Namen waren halt auch geil. Skip und Zip, ja, übrigens. Skip und Zip,
genau.
Das muss ich auch erstmal ausdenken. Es war ja auch eine Zeit lang, war ja auch Red Redford noch übrigens dabei, das darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja.
Den der leider auch relativ früh zerlegt hat, der leider sehr früh verstorben ist. Ja, ich meine, es gab natürlich echt extrem viele Trash-Gimmicks Anfang der 90er. Aber trotzdem kann man sich halt eben noch so stark dran erinnern, ne? Also, ich weiß gar nicht, was ist denn mit so jemand wie Savio Vega, Shaggy?
Ich hab ja in deinem Handout habe ich Savio Vega gesehen, aber Savio Vega ist ja eigentlich jetzt kein Guilty Pleasure oder auch kein, es ist auch kein Trash-Gimmick. Ich habe nie gewusst, was Savio Vega jetzt überhaupt so wirklich darstellt. Das war ja irgendwie so ein, das war der Cousin oder Freund von Razor Ramon, so wurde er reingebracht, aber das war irgendwie so ein Gangster mit komischen Klamotten einfach. So, also später bei den Los Periquas hat er sich ja, die Klamotten sich ja noch ein bisschen geändert, aber so als er dann am Anfang debütiert ist, auch ich wusste nie genau, was ich jetzt an Savio Vega finden soll. Es war ein guter Wrestler, aber was er dargestellt hat, habe ich nie verstanden.
Chris, wen hast du denn doch auf deiner Guilty Pleasures Liste?
Santino Marella fand ich eigentlich immer unterhaltsam, obwohl es unfassbar albern war. Der Godfather. Ich mochte den Godfather.
Darf ich sagen, dass ich die Musik der Mean Street Posse immer total geil fand? Fällt mir gerade so ein, wenn wir gerade in der Zeit sind. Ich mochte diesen Groove irgendwie. Ja,
fand ich auch cool. Fand ich auch witzig.
Für mich fällt, also ich glaube, wir kommen jetzt auch nicht um den herum, oder? Weil wir werden ja auch immer wieder mal gefragt, so, wann macht ihr denn mal einen Podcast zu Disco Inferno? Passt Disco Inferno für euch da rein? Vielleicht noch am besten noch mit Alex Wright an der Seite damals.
Die Dancing Fools, ja.
Genau. Passen die von euch da rein?
Also ich bin ja ein riesen Disco-Fan gewesen. Disco Inferno fand ich so großartig. Und ich habe tatsächlich dadurch, jetzt muss ich mich mal outen, jetzt kann ich mich mal outen, jetzt kann ich mal wirklich was sagen, was eigentlich peinlich ist. Ich habe damals angefangen, als Disco Inferno debütiert ist und ich ein paar Wochen gesehen, ich habe den gefeiert, habe da angefangen, tatsächlich auch so Saturday Night live diese 70er Jahre Disco-Musik zu hören, weil ich es einfach cool fand. Ich habe das gefeiert, ich habe die Musik gefeiert und ich habe den Typen gefeiert. Der war einfach total unterhaltsam. Das ist ein bisschen, ich würde ihn ein bisschen vergleichen mit einem heutigen Dirty Trager und so von dem, was er aussagt. Also das ist ein guter Vergleich und das ist ein Guilty Pleasure, aber er ist nie der Super-Wrestler gewesen. Er war auch kein schlechter Wrestler, aber er hatte dieses Gimmick einfach so grandios, irgendwie grandios gespielt. Das ist einfach unglaublich. Ganz wichtiger Wrestler für mich in der WCW gewesen.
Man hat ihn halt nicht vergessen, ne? Das ist halt wirklich so. Also man hat ihn halt gesehen und der hat so einen outstanding Gimmick irgendwie gehabt, also so ein außergewöhnliches Gimmick gehabt, wo du, das hast du einmal gesehen und du hast auch diese Musik, hat ja dazu, natürlich auch dazu gepasst, ne, mit dem Disco Fever, yeah, yeah, yeah und so. Das hat ja
Disco
damals.
Disco Fever.
Genau, das hat ja absolut funktioniert. Du hast es einmal gehört und du hast es sofort im Ohr gehabt. Und wenn dann eben er dann in seinen cheesy Saturday Night Klamotten da reinkommt und seine Tanzmoves da macht, das war einfach ein perfektes Gimmick, auch wenn es halt eigentlich jetzt nur Trash gewesen ist, aber das hat halt eben so komplett zusammengepasst, ne? Und ich war dann auch ganz enttäuscht, als man dann irgendwie aus dem Disco Inferno irgendwann den Disco gemacht hat, also diesen Hip-Hop-Typen, der dann auch Teil der Filthy Animals gewesen ist. Und da fand ich ihn auch extrem langweilig irgendwann, Shaggy, oder?
Ja, das mochte ich auch nicht, überhaupt nicht. Da war für mich Disco. Disco war tot.
Ja, das war ein bisschen schade, aber ich kann halt ganz total verstehen, dass man Disco Inferno damals richtig cool fand. Ne? Und ich fand auch, wie du schon gesagt hast, der war auch kein schlechter Wrestler. Also die Matches von ihm waren jetzt nicht wunder wie geil, aber das war schon noch ansehnlich, was er da abgeliefert hat. Wer für mich da noch in die Kategorie fällt, ist zum Beispiel auch so jemand wie, zum Beispiel in deutschen Gefilden, der Alpha Kevin. Der ja eigentlich auch kein großartiger Wrestler gewesen ist, ganz im Gegenteil. Aber der halt eben es irgendwie geschafft hat, durch seine Art und Weise bei der Crowd total overzukommen und die ihn ja teilweise abgefeiert haben ohne Ende. Also Shaggy, kannst du da meine Gefühle nachvollziehen?
Ja, total. Er hat ja auch so ein bisschen den Trottel gespielt und aber den liebenswerten Trottel von nebenan, den auch ja naiv, wie er war, und dann wurde er ganz oft ausgenutzt von seinen Freunden. Also die Rolle hat Kevin unglaublich gut gespielt und kam ja auch zeitweise beim Publikum richtig gut an. Der war ganz oft bei Veranstaltungen der Wrestler, der am obersten war, bei allen. Das ist schon, das muss man sich mal vorstellen, ein Kevin. Aber klar hat sich das Gimmick dann auch irgendwann totgelaufen. Das ist auch gerade diese Trash-Gimmicks, wenn man so will, haben auch immer eine gewisse Halbwertszeit. Die funktionieren nicht immer. Und Kevins Zeit war dann vorbei, aber er hatte eine riesen Hochzeit und die sei ihm gegönnt.
Ja, absolut. Also es gab ja auch diesen einen Moment beim Shortcut-Match, wo er da gegen John Simmons und so, der ihn vorher immer verprügelt hat und wo auf einmal die Halle ja komplett ausgerastet ist in dem Moment. Das war schon cool. Aber generell, es sind ja häufig einfach so Comedy-Gimmicks, kleine Gimmicks, die sowas ausmachen. Und ja, also, ich weiß gar nicht. Es gibt so viele Wrestler, wo man vielleicht ein bisschen Spaß dran hat, auch wenn man es nicht so gerne zugeben möchte. Also, selbst so jemand wie einen New Jack zum Beispiel damals, wo ich sage, der ist aus heutiger Sicht absolut untragbar und ich finde absolut furchtbar, aber der hat halt damals für mich ganz viel von dem Flair von ECW ausgemacht. Und ich habe darauf gewartet, dass der halt eben reinkommt. Und das war dann eben auch schon wieder was Besonderes. Ne? Und ganz klar, diese ganzen 90er-Jahre-Gimmicks. Ich meine, 90er-Jahre sind irgendwie kultig und so viele Leute können sich halt eben noch an den ganzen Kram erinnern, der damals bei WWE und bei der WCW gelaufen ist. Auch sowas wie einen Mortis oder sonst irgendwas. Das war ja auch alles gut. Also gerade ein Mortis, also ein Chris Kanyon war ja auch durchaus ein solider Wrestler, der dann aber eben einfach in doofes Gimmick gesteckt worden ist. Ne? Also ich weiß nicht. Es gibt da sehr, sehr viel, wo man da einfach Spaß dran haben kann. Shaggy, möchtest du noch irgendwie, bevor ich hier den Deckel auf unseren Guilty Pleasure Teil mache, möchtest du noch irgendwas ergänzend oder noch hier hinzufügen?
Oh, ich könnte noch so viele Namen nennen, tatsächlich. Also gerade in der WCW gab es ja auch so viele. Wir haben jetzt die Anfang 90er WWE-Gimmicks erwähnt, aber in der WCW gab es ja noch so viele seltsame Charaktere, die ja, die waren schon richtig Trash. Also den Maestro, Quivi, auch nur um ein paar zu nennen, oder
Robocop.
Robocop, gut.
Robocop
war ja kein Gimmick, das wäre ja wirklich Robocop.
Ja, aber es war trotzdem gut.
Da gibt es so viel einfach. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Three Count irgendwie mit.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich will Three Count, weil Three Counts waren ja damals auch richtig, also die waren ja auch wrestlerisch, also die waren ja anders damals. Es waren ja Cruiserweights, das war auch immer sehr viel Abgefacke bei denen, weil die auch alle noch total grün waren. Die sind ja da im Prinzip aus dem Powerplan mehr oder weniger so, hey Leute, wir brauchen ein paar neue Cruiserweights, zack, hier mit den Young Dragons und so, alle mal reingeschmissen und ständig in den Leitermatches, die heutzutage ja alle sehr gehypt werden. Aber schaut mal an, was gerade in den Jimmy Yang damals abgefuckt hat ohne Ende und teilweise dafür unsaubere Aktionen gehabt hat. Aber ich fand Three Count super und ich mochte damals Shane Helms sehr gern, muss ich sagen. Ich habe Shane Helms auch als potenziellen US-Champion damals
gesehen. Der war immer super.
Ja, der hat
auch bei der WWE.
Genau, das war auch der herausstach aus dem Team. Aber man muss dazu sagen, tatsächlich, Evan Courageous kam aus dem Powerplant, während hingegen die beiden anderen auch im Powerplant trainiert haben, aber die waren schon in den Indies aktiv. Aber was ich sagen wollte, die hatten ja eine Zeit noch Tank Abbott an ihrer Seite. Der hat ja nun wirklich irgendwie, der hat immer manchmal dann die, der hatte der doch auch die Punkte gebracht oder weggeräumt oder irgendwie sowas. Die hatten noch diese Punkte, ja, auf denen sie getanzt haben.
Was liegt näher als ein ein legit Tough Guy irgendwie in die Rolle eines Groupies und Roadies zu stecken, so, der da einer Boygroup hinterherläuft. So. Also, ja, das stimmt schon. Bei Tank Abbott muss ich halt immer, auch das ist vielleicht so ein Guilty Pleasure Match, an sein Match mit Jerry Flynn, glaube ich, war das damals, denken, um eine Lederjacke, die auf einem Haken hing, auf einem Pole hing, und wo Tank Abbott erst Jerry Flynn K.O. schlägt und dann auf die clevere Idee kommt, ihn mit auf diesen Pole zu nehmen, also sprich 1,90 großen, 130 Kilo Menschen sich über die Schulter zu werfen und mit dem auf die oberste Ringecke zu steigen, um dann auf halber Strecke festzustellen, so, ah, verdammt, ich kann ihn nicht halten, lässt einfach fallen. So. Und schade. Ne? Also plumps, aber so. Ist, glaube ich, nichts passiert. Ich weiß es nicht, aber das war auch so ein Moment. Aber daran kann man sich dann halt noch erinnern, weil es halt so Guilty Pleasure war. Und du hast auch gerade, bevor wir das hier vergessen, wir haben ganz am Anfang das Match zwischen Hulk Hogan und dem Warrior angesprochen. Und die Promos davor, die gehören auch eindeutig in diese Kategorie. Also mit denen, wo der Warrior immer wieder im Spiegel erschienen ist und schön. All sowas.
Das hatten wir ja auch in dem Übersinnliches Podcast, hatten wir das, glaube ich, auch schon erwähnt.
Genau. Das
ist, also unfassbarer Käse.
Ja. Ich glaube, wir können ja, also außer Shaggy will noch was dazu fügen. Shaggy, hast du noch ein paar Namen?
Oh, zu viele, glaube ich. Ich glaube, so viele, das reicht für heute. Ich glaube, wir müssen die müssen einmal so wirklich so noch mal so einen Trash-Podcast machen, wo wir dann auch wirklich unsere Lieblings-Trash-Gimmicks noch mal alle irgendwie erwähnen, weil das ist so, da ist so viel, wenn ich jetzt anfangen würde, einen zu sagen, fällt mir gleich der nächste wieder ein. Ich glaube, wir sollten da echt den Deckel drauf machen.
Chris, sollen wir die Decke drauf machen?
Ja, ich möchte nur noch ganz kurz eins erwähnen, dieses Match, wo Jay Leno dabei war.
Jay Leno und Diamond Dallas Page gegen wen waren das damals war das nochmal? Gegen Eric Bischoff und Hogan.
Genau, Eric Bischoff und Hogan. Wo Hogan wirklich irgendwelche Sachen von Jay Leno verkauft hat.
Ja.
Sollte man sich mal angucken. Ein Talkshow-Host oder Late-Night-Moderator, der nicht wrestlen kann, setzt irgendwelche ganz billigen Holds an einen der größten Wrestling-Stars aller Zeiten an und er verkauft es.
Na klar.
Das, also so, like so wie pro. Hogan halt verkaufen kann, muss man dazu sagen. Genau, aber,
like a pro.
Ja.
Wo du gerade verkaufen erwähnst, muss ich halt an noch an Hogan gegen Shawn Michaels denken damals vom SummerSlam. Das haben wir auch schon mal bei Shoots erwähnt, aber ich glaube, das passt auch hier nochmal ganz gut
ein
rein.
Ein wunderschönes Match,
wo halt eben Shawn Michaels extrem verkauft, weil Hogan sich vorher geweigert hat, den Job zu machen und Hogan gewinnen wollte. Und dann hat eben Shawn Michaels ihn komplett der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, so war das. Aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem an der Stelle den Deckel drauf. Ich glaube, es gibt genug Sachen, die man sich anschauen kann. Und vor allem auch da wieder einfach vielleicht auch Wrestling nicht ganz so ernst nehmen und einfach Spaß dran haben. Also selbst an schlechten Matches und gerade auch an diesen überdrehten Sachen einfach Spaß dran haben und sagen, hey, das ist doch trashige Unterhaltung und auch das kann einfach schön sein. Das gehört auch zum Wrestling mit dazu, finde ich. Einfach, weil Wrestling ist nicht nur das große, ja, Workrate-Extravaganza, sondern Wrestling kann auch einfach Blödsinn sein. Und das darf es auch hin und wieder mal sein, solange es halt eben nicht überhand nimmt. Und damit würde ich sagen, springen wir über in unsere beliebte Fragen-Rubrik. Ihr wisst da draußen, Fragen schickt ihr uns an fragen@headlock.de. Ansonsten natürlich Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo ihr auch uns auch immer erreichen möchtet. Und ja, wir haben wieder eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Ich fange mal einfach hier oben in unserer Liste an. Der gute Marduk82 auf YouTube fragt, was würdet ihr mit The Miz bei WrestleMania machen? Da haben wir ja beim letzten Podcast schon so ein bisschen drüber geredet. Es wird hier ein Match mit ihm und Braun Strowman gerüchtet, was aber Braun Strowman, was eigentlich beiden nicht gerecht wird, muss man ganz klar so sagen. Es wird auch gerüchtet, dass er eventuell eine Babypause einlegt, je nachdem. Shaggy, was würdest denn du mit The Miz machen, wenn jetzt das Baby nicht plötzlich doch genau um die WrestleMania-Zeit herumkommt?
Ja, also wenn man das richtig aufgebaut hätte und es jetzt, ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr lang bis WrestleMania und ein Daniel Bryan auch tatsächlich wirklich kämpfen dürfte, wäre das eigentlich mein Lieblingsmatch bei WrestleMania, weil die haben ja eine riesen Vorgeschichte, die Geschichte bei Talking Smack und allem, was danach kam und auch die Kicks, die der Miz ja jetzt auch immer zeigt. Das wäre schon ein Match, wenn ich mir für The Miz einen Gegner aussuchen dürfte, würde es Daniel Bryan sein, weil das wäre dann gleich auch eines der größten Matches bei WrestleMania. Und The Miz muss in einem großen Match stehen. Das hat er sich verdient.
Ja, das sehe ich auch so. Chris, würdest du da was anderes mit The Miz machen, wenn er nicht in Babypause geht?
Ja, also erstmal würde ich Shaggy auf jeden Fall zustimmen. Miz gegen Daniel Bryan wäre das Größte und Beste, was man machen könnte. Wenn er nicht in Babypause geht, gegen Braun Strowman, das halte ich für Quatsch einfach. Das wäre so ein ganz schlechter Trostpreis für Braun Strowman. Und Miz könnte auch nicht glänzen in dem Match, was ihm auch nicht gerecht würde. Was ich interessant finden würde, ich meine, Man hat den woken Matt Hardy Charakter jetzt nicht wirklich gerade sich entfalten lassen. Aber einfach mal den doofen Wyatt wegnehmen und den lieber in die Babypause schicken, weil den eh niemand mehr ernst nimmt. Ich glaube, woken Matt Hardy und dieser Hollywood-Schönling, der so von sich selbst überzeugt ist, namens The Miz, könnten wunderbar zusammenarbeiten für eine Fehde.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall die Promoduelle werden da, glaube ich, sehr interessant im Vorfeld.
Ja, eben. Und ach, meine Güte, das Match wäre jetzt auch nicht total kacke, das wäre halt
Dann
solide.
könnte King Maxwell gegen den noch ungeborenen Sohn von The Miz antreten, virtuell oder so.
Ja, aber ganz ehrlich, The Miz ist so ein cooler Schauspieler und der macht so viel albernen Scheiß, ja, den der so gut rüberbringt. Also, letztes Jahr, wo er mit Maryse, John Cena und Nikki Bella nachgemacht hat, das war wunderbar. Auch so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es sehr
Ja,
albern
das
war.
stimmt.
Und sehr peinlich. Aber der dann zusammen mit diesem irren Matt Hardy, das könnte ich mir echt gut vorstellen, das könnte funktionieren, das würde bestimmt Spaß machen.
The Miz ist übrigens auch mega sympathisch. Also es gibt ja auch jetzt im Network so diverse Sendungen, wo er auch so ein bisschen von seiner privaten Seite gezeigt wird. Und es gibt da auch eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Sendung, aber da geht es halt darum, dass seine Eltern quasi mit dabei sind irgendwie und so ein bisschen über ihn reden. Und er steht halt im Hintergrund und das Beste ist halt, sein Vater hat irgendwie so einen Fastfood-Laden in der Stadt und dann meint der Vater dann irgendwo so, ja, nee, aber ja, Mike hat irgendwann keine Lust mehr gehabt und hat dann gekündigt. Und dann hörst du von The Mist von hinten so, was? Ich habe 6 Jahre bei dir gearbeitet, ich bin aufs College gegangen, verdammt nochmal. Das fand ich sehr gut. Also, Miz ist schon, der ist ein Charakter und der ist ein guter Typ. Also, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er eine gute Rolle kriegt. Ich will den nicht nochmal in so einem Blödsinnsmatch sehen, sondern ich hätte ihn auch gerne mal wieder in einem ernsthaften Match. Und für mich wäre auch Daniel Bryan. Das wäre natürlich genial, das wird aber nicht kommen. Braun Strowman fände ich furchtbar. Ich wüsste halt nicht, ich wüsste halt echt momentan nicht, wen man ihn da mit der Fehde stecken sollte. Also, rein vom Status her würde mir halt noch so jemand wie Finn Bálor einfallen, aber ich wüsste nicht genau, wie man das aufdröseln sollte.
Nein.
Ich
Nein,
sag ja
nein,
nur,
nein,
das ist
nein,
einfach nur, was mir jetzt gerade einfällt, Mann.
ja, das wäre jetzt eine einfache IC-Fehde
Genau.
oder halt tatsächlich eine Fehde Mistourage gegen Baylor Club. Aber nee, ich will Daniel Bryan. So.
Und ich will
Punkt um.
Woken Matt Hardy.
Und ich will Mauam. The Phantom fragt bei YouTube,
Ist das dein Guilty Pleasure?
genau, was haltet ihr von Deathmatch Wrestling? Shaggy, ist Deathmatch Wrestling dein Guilty Pleasure?
Nee, tatsächlich ist es nicht mein Guilty Pleasure. Ich bin kein Fan von Deathmatch Wrestling. Ich finde es zu hart. Ist es nicht das, was ich mir anschauen möchte. Ich kann verstehen, dass es da Leute sich das wirklich fasziniert, aber wir tun die einfach die Wrestler auch leid, die das machen. Also es ist nicht gesund. Ich meine, Wrestling allein ist schon nicht gesund, ja. Aber das ist halt noch viel schlimmer. Und nee, danke, nicht meins. Aber es hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt Fans und es gibt Leute, die Aktive, denen das Spaß macht. So. Aber es ist nicht meins.
Ja, schließe ich mich komplett an. Also, The Phantom hat auch über YouTube geschrieben, dass das für ihn kein Wrestling mehr ist. Es ist klar, es ist in irgendeiner Form Wrestling, aber es ist halt auch eine Form, die mir nicht besonders gefällt. Also ich hatte so eine Phase, wo ich mir das wirklich mal ganz gerne angeschaut habe, aber es hat sich dann relativ schnell auch irgendwie abgenutzt auf eine Art und Weise. Und vor allem, was mir ganz oft bei Deathmatches auffällt, ist halt eben, dass es einfach nur die Gewalt ob der Gewalt willen gibt. Und das finde ich einfach nicht attraktiv. Und das funktioniert auch in den seltensten Fällen wirklich richtig gut. Und entsprechend, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Also es gab jetzt diese Woche noch mal, ich vermute durch die Doku von Perky, also von Jonathan, glaube ich, gab es dann noch mal so ein paar Anfragen, die gesagt haben so, ja, was haltet ihr denn davon und so. Wir sind alle, ich glaube auch, da Chris, bei dir ist es glaube ich auch nicht anders. Du bist glaube ich auch kein Deathmatch-Fan, oder?
Nee, überhaupt nicht. Da halte ich gar nichts von.
Ja, also alle keine Deathmatch-Freunde. Ich kann es verstehen, dass man das mag, aber irgendwann, ich habe auch irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, nee, das sollte sich Wrestler nicht antun. Und gerade auch für die Gehälter, die da bekommen, sind einfach zu viele und zu große Risiken mit verbunden. Deswegen, no Deathmatch, love from Headlock. Lord Helmchen fragt über YouTube, wenn ihr zwei Wrestler in ihrer Blütezeit zurückbringen dürftet, wer wäre das? Außer CM Punk. Also, Kai hätte natürlich CM Punk zurückgebracht.
Das
Chris,
ist leicht.
wer wäre das?
The Rock und Shawn Michaels.
Okay.
Ja,
Shaggy?
was hast du jetzt erwartet, dass du so, du klingst so geschockt?
Ich habe noch einen anderen Namen. Shaggy,
Ich habe die beiden einzig richtigen Namen. Also ich glaube, das wären genau die beiden richtigen Namen, die ich, wenn ich sie jetzt zurückbringen könnte, das wären Megastars und die würden einfach, die würden über allen scheinen. Und zwar Mr. Perfect und Owen Hart.
Ich hätte Stone Cold Steve Austin und Shawn Michaels genommen.
Die haben doch schon alles geleistet. Klar, aber ich würde es jemandem gönnen, wie Owen Hart oder Mr. Perfect. Die würden jetzt oben mitspielen. Damals war nicht die Zeit. Die waren ihrer Zeit voraus. Wenn die jetzt in ihrer Blütezeit zurückkommen würden, das wäre doch unglaublich.
Ja, ich meine, klar, ich meine, hat jeder sein anderer Vorlieb. Ich hätte halt allein, um das Produkt noch mal so richtig dem so einen Knall zu geben, hätte ich halt einfach die größten Stars gern noch mal wieder zurück. Und die dann eben noch mal in so richtigen Dream-Matches. Also ich meine, Shawn Michaels gegen, keine Ahnung, gegen Seth Rollins, später gegen Aleister Black oder sonst irgendwas. Ich meine, was könnten da für geile Matches bei rauskommen? Sag ich jetzt mal. Und auch ein Steve Austin. Steve Austin gegen Roman Reigns, wenn Roman Reigns da mit dem Spear bei WrestleMania Main Event gewinnt. So. Wie laute Buhrufe könntest du da für Roman Reigns geben?
Roman Reigns haben wir übrigens gar nicht bei den Guilty Pleasures erwähnt, weil Roman Reigns ist ja, glaube ich, das ist ja jemand, den wir alle heimlich mögen, aber es nicht zugeben.
Ja, Stille und so. der Burger fragt noch, was waren eure cineastischen Highlights 2017? Und ich muss sagen, mir fällt gar kein Film ein. Ich habe Dunkirk gesehen, die fand ich nicht so besonders geil. Ich war letztes Jahr nicht so oft im Kino. Chris, was waren deine Lieblingsfilme im letzten Jahr?
Ich fand 2017 nicht besonders stark, muss ich sagen, was Filme angeht. Ich habe Spider-Man Homecoming sehr genossen.
Das stimmt.
Obwohl es jetzt kein cineastisches Highlight ist oder so, aber schöner Marvel-Film. Vor allem haben sie endlich mal den Charakter von Spider-Man richtig und gut dargestellt. Also der hat mir Spaß gemacht. Dann Logan fand ich überraschend gut, weil die einzelnen anderen beiden Wolverine-Filme davor waren grauenhaft.
Das stimmt.
Das weiß ich noch, den zweiten hatte ich im Kino gesehen und mit einem Kumpel und zwei Freundinnen und die beiden Mädels waren hinterher so sauer auf uns, weil wir uns nur noch über diesen Film lustig gemacht haben. Das war kein schöner Abend. Mein Film-Highlight 2017 ist tatsächlich ein Film, der 2015 produziert wurde und 2016 für den Oscar nominiert war. Raum heißt der. Oder Room im Original. Das ist ein Drama, der handelt davon, dass eine junge Frau mit ihrem Sohn in einer Hütte von dem Entführer festgehalten wird. Und es ist ein wirklich sehr toll gedrehter, wunderbar geschriebener und sehr, sehr bewegender Film.
Okay.
Also sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man einem guten Drama nicht abgeneigt ist.
Shaggy, hast du noch was zu ergänzen?
Zu The Room. Ich habe den Film
leider nicht gesehen. Room. Nicht ja, The Room. Room. Zu
Room. The Room. Die beiden Filme sollte man nicht verwechseln. Ganz wichtig. Du hast vollkommen recht, Chris. Ich habe das Buch gelesen damals, als es rauskam. Das ist ja eine Buchverfilmung. Das Buch ist fantastisch. Aber es ist, glaube ich, eines der bedrückendsten Bücher überhaupt.
Ja.
Wenn der Film auch nur annähernd das widerspiegelt, was das Buch gebracht hat, dann ist es, glaube ich, ein unglaublich guter Film.
Aber gut, dass du das sagst, dass es eine Buchverfilmung ist. Das wusste ich nicht. Da werde ich mir das Buch nämlich auch mal holen. Also ich fand den Film fantastisch, musst du dir unbedingt angucken.
Ja, ich fand es schon schlimm, das Buch zu lesen. Ich kann so Filme schwer schauen irgendwie. Das bedrückt mich dann doch irgendwie, wenn es wirklich so wie das Buch ist. Filme sind ja eigentlich eines meiner größten Hobbys immer gewesen. Aber das musste ich tatsächlich ein bisschen aufgeben, weil ich ja so viel andere Dinge tue und Serien als noch größeres Hobby entdeckt habe. Deswegen ist es schwer, cineastische Highlights zu nennen. Was ich natürlich cool fand, war der neue S-Film. Den fand ich irgendwie cool. Der ist besser, als ihn viele machen. Aber richtig gut war auch der neue Blade Runner zum Beispiel. Der war richtig gut.
Die stehen beide noch auf meiner Watchlist und ich traue mich nicht, es allein zu schauen. Das ist das Problem.
Echt? Bist du so ein
Der sitzt.
Horrorschisser?
Nee, ich bin ehrlich, ich kann mir den, ich kann mir solche Sachen zwar gut alleine anschauen. Das Problem ist, dass ich habe eine sehr lebhafte Fantasie, was solche Sachen angeht. Also
Ach,
The
krass.
Conjuring hat mich damals richtig mitgenommen, obwohl ich den nicht allein gesehen habe, zum
The
Beispiel.
Conjuring ist aber auch ein extrem guter Horrorfilm,
Ja,
was
aber der ist
nicht
richtig
sehr oft
schlimm.
vorkommt in den letzten Jahren.
Ja, aber den fand ich halt richtig schlimm und der hat mich, glaube ich, 3 Tage verfolgt.
Ach, ey, Alter. Aber zu Blade Runner, ich fand, der war großartig gemacht, aber der hat mich irgendwie nicht richtig abgeholt. Also der hat mich ein bisschen kalt gelassen, muss ich sagen.
Ja.
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist auch Geschmackssache. Andere Filme, ich habe natürlich doch ein paar Filme gesehen. Ich fand The Square zum Beispiel richtig gut. Ich mochte Manchester by the Sea, obwohl es auch sehr dramatisch ist. Das waren coole Filme auf jeden Fall. Oder La La Land fand ich auch toll. Der großartig und gut aussehende Ryan Gosling. Ja, das ist schon, war schon ein guter Film. Und Emma Stone, die finde ich ja noch hotter als Ryan Gosling. Und ich stehe nicht mal auf Männer.
Ja. Lass uns zur nächsten Frage springen. Der Burger fragt auch noch, wie hat euch WXW Dead End 17 gefallen? Ich glaube, Chris hat es nicht gesehen, richtig?
Nee.
Shaggy hat es, glaube ich, gesehen. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Mir hat der Event wieder außerdem gut gefallen. Also ich fand, das war eine runde Sache. Mein Lieblingsmatch auf der Card war der Opener, gefolgt von Bobby Schild gegen der absolute Andi. Aber ich fand, das war insgesamt eine runde Veranstaltung und Kai hat ja darüber auch mit dem guten Tobi bei Beatdown gesprochen. Also wer da mal reinhören möchte, kann einfach zu den Kollegen von Beatdown springen. Shaggy, was sagst du zu dem Dead End Event?
Ich fand auch Lucky Kid gegen Ivan Kiev war ein großartiges Match.
Absolut,
Das
ja.
sind auch zwei Wrestler, denen auf jeden Fall auch irgendwie die Zukunft gehört. Gerade Lucky Kid ist auch, der hat auch, also ich finde Ivan auch toll. Ich kann eigentlich keinen jetzt bevorzugen. Aber ich glaube, dass beide auch später im größeren Main Event Picture mitspielen können. Und auch der Main Event war auch ein klasse Match. Also wobei es vorher klar war, glaube ich, dass Bones auf jeden Fall den Titel behalten wird. Aber Mike Bailey ist einfach ein herausragender Wrestler. Tut mir leid für den amerikanischen Markt, dass er aktuell dort nicht verfügbar
Ja,
ist.
bis 2021 noch übrigens. Also
Immer noch.
immer noch, ja, der ist, ich glaube, 5 Jahre oder so, glaube ich, ist er gesperrt worden wegen dem Visa-Problem. Da auch wieder der Verweis. Wir haben natürlich auch ein Interview mit Mike Bailey auf Patreon übrigens online für unsere 5-Dollar-Patronen. Also da auch ruhig mal rein. Und der erzählt mich unter anderem auch darüber, quasi über diese Visa-Problematik, wie das seine Karriere beeinflusst hat. Und auch, er spricht zum Beispiel auch echt ganz gut über DDT und solche Sachen. Also und darüber, was Wrestling für ihn ausmacht. Also das kann man sich durchaus anhören. Der Burger fragt außerdem noch, was sind eure Lieblingsgürtel und welche gefallen euch gar nicht? Ja, ich bin da. Also, es geht natürlich um Championship-Belts. Ich bin da halt total Traditionalist. Also, mein Lieblingsbelt ist und bleibt halt eben der Winged Eagle WWE Championship-Belt. Und ich habe selber einen US-Belt ja hier rumfliegen von der WCW damals noch, den alten. Ja, also, Jackie, welche Gürtel gefallen dir und welche gefallen dir nicht?
Der Hardcore-Gürtel, der alte Hardcore-Gürtel der WWE, hat mir nicht so gefallen. Der sah so kaputt aus. So. Ach, schwierig. Also, ich am Anfang mochte den Universal-Titel natürlich überhaupt nicht. Habe mich inzwischen dran gewöhnt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt einen Titel, den ich optisch nicht mag. Ich bin auch ein Riesenfan des alten WCW-Gürtels, des goldenen World Champion-Gürtels, der ja auch später in der WWE war. Den mochte ich auch total gerne.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie es bei Chris aussieht.
Der World Heavyweight Championship Gürtel, der große goldene. Ja, das ist auch mein Lieblingsgürtel überhaupt. Und ein Titelgürtel, den ich gehasst habe, die Divas Championship mit
Ja,
dem Schmetterling.
doch, der
Das
schöne Schmetterling.
zum Kotzen.
Den muss man auch erwähnen. Seitenfrage da. Was haltet ihr von so alternativen, ja, Trophäen, die man mit sich rumtragen kann? Also zum Beispiel bei Lucha Underground gibt's ja die Medaillen für den als Gift of the God Geschichte. Es gab bei Progress damals waren die Tag Team Belts, also die Tag Team Gürtel waren ja in der Anfangsphase auch Schilde, die man so aneinander halten konnte. Was haltet ihr davon? Ist das neumodischer Quatsch oder kann man sowas mal probieren, Chris?
Ja, kann man mal probieren. Ich mag es da traditionell, dass es einfach Gürtel sind, aber man braucht ja immer so ein bisschen was, um sich abzuheben und dass es irgendwie Besonderes wirkt. Also, ja, kann man gerne so machen. Ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, nein, das geht ja überhaupt nicht.
Okay. Shaggy, was sagst du?
Ich finde es Gut, dass das Gürtel, dass den Champion ein Gürtel um die Hüften trägt. Also anders, ich weiß nicht, ich sehe das auch ein bisschen auch so ein Traditionalist in dem Sinne. Das finde ich komisch, wenn es irgendwas anderes wäre. Was ich gut finde, sind Pokale, zum Beispiel, wenn man ein Turnier gewinnt. Sowas kann man mit sich rumtragen. Oder die Slammys, wie bei Owen Hart damals, der die Slammys mit rumgetragen hat. Aber so als Champion sollte man sich schon mit dem Gürtel schmücken.
Na, sehe ich eigentlich auch so. Also ich bin da auch, ich finde es für besondere, also wirklich für besondere Titel finde ich das okay, wenn man irgendwie was Alternatives hat. Aber ich glaube, Wrestling und Gürtel, das gehört einfach zusammen. Und ich sage ganz bewusst Gürtel und nicht Gürtel. Der Matthias fragt, wie wäre es mit einem Frauen-Midcard-Titel? Ich sage da ganz ehrlich, WWE schafft es doch momentan kaum, die Women's Division irgendwie so zu sortieren, um einen Titel. Warum dann noch Midcard-Titel? Also, Shaggy, du hast letztes Mal ja die Idee eines Tag-Team-Belts für die Damen irgendwie mal in den Raum geworfen.
Das würde aber nur funktionieren, wenn die Damen alle in einem Roster wären
Ja, stimmt.
und dann würde es funktionieren. Also ich habe nur gesagt, ich habe nicht gesagt, ich will einen Tag-Team-Gürtel der Damen. Ich habe nur gemeint, bevor es einen Trios-Titel gibt, sollte man erstmal einen Tag-Team-Gürtel einstampfen und wenn man alle Damen in einem Roster hat, könnte man überhaupt über einen Damen-Tag-Team-Gürtel nachdenken. Das wäre ein naheliegender Gürtel, wenn
Was
überhaupt, wenn es zusätzlich Gürtel geben sollte.
hältst du von dem Midcard-Titel für die Damen?
Nee, sehe ich nicht. Also ich meine, man hat ja keine, nicht, das sind ja dann die anderen beiden Damen, die gerade nicht um den Hauptkampf um den
Ja.
Titel kämpfen. Nee, Midcard-Titel für Damen nicht. Wenn überhaupt, wie gesagt, in einem Roster Tag Team Gürtel, dann, wenn man 30 Damen in einem hat oder 25, kann man meinetwegen auch noch über Midcard-Titel nachdenken. Aber wenn man nur 6 Damen oder höchstens 8 in einem Roster hat, dann kann man nicht noch Midcard-Titel dazu holen. Das geht nicht.
Ja. Chris, eine andere Meinung?
Ja, total. Es sollte 5 Midcard-Titel geben und 2 Tag-Team-Championships. Nein, ich sehe es genauso wie ihr. Ja, wären sie in einem Roster oder hätten vielleicht auch einfach eine eigene Show, dass da vernünftiges Spotlight für genug Charaktere ist, fände ich das mit einem Midcard-Titel gut und wahrscheinlich auch mit einem Tag-Team, mit Tag-Team-Gürteln, aber ja, das Roster ist so aufgedröselt und dem Kreativteam fällt halt nichts ein, außer eben nur die Titelfehde, um den großen Gürtel zu machen. Sonst ist das ja alles einfach nur 6-mal Tag-Team-Matches oder so.
Ja.
Das wirkt sehr belanglos und zusammengeschmissen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das wird es nicht lange aufwerten. Das wäre dann mal so eine kurze Hochphase und dann wird alles irgendwie zerfallen wieder.
Unterschreibe ich so. Ich brauche auch da keinen Midcard-Titel. Wenn überhaupt, dann wirklich in einer eigenen Show. Wenn man dann quasi ein Damen-Roster hat und sagt, wir machen das jetzt so, dann geht das. Aber ich glaube, zum aktuellen Stand wäre das einfach ein bisschen verfrüht. Der Arne fragt per Facebook, warum wurde die Idee mit den drei Rostern aufgegeben? Mit Raw, SmackDown, ECW war das doch sehr unterhaltsam. Man hat die Möglichkeit, mehrere Wrestler mit Titel zu bestücken und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, so, es ist doch im Endeffekt gerade genau so. Wir haben doch Raw, SmackDown und NXT, oder, Chris?
Ja, in dem Sinne schon, ja.
So, also ich weiß nicht, also mein ECW war ja damals jetzt auch war zwar eine eigene Show an sich, hat aber auch eine Zeit lang halt eben so ein bisschen eine eigene Identität gehabt. Das finde ich halt NXT auch, aber eben auf eine zeitgemäße Art und Weise. Und letztlich ist es ja auch so, dass ECW damals ja dann auch irgendwie so ein bisschen als Sprungbrett für Leute hergenommen worden ist, die quasi ja vielleicht in den Main-Shows keinen Platz gefunden haben. Also
Ja, aus der kleinen Fledermaus Kevin Thorn ist ein großer Vampir geworden.
genau. Ich meinte eher so jemand wie CM Punk, Mann. Ja, oder halt, um Leute aus den großen Roster quasi runterzubringen, dass sie das ein bisschen aufwerten und so, damit die da ein bisschen Standout kriegen. Aber ich weiß nicht, also ich brauche jetzt eine ECW-Brand, brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich glaube, ECW ist einfach tot. Das muss man auch nicht jetzt schon wieder irgendwie da ausgraben. Ich bin mit der aktuellen Aufteilung mit Raw und SmackDown als Main-Roster und NXT vollkommen zufrieden. Shaggy,
Ja,
hast du
und
da
205
irgendwie?
Live haben wir auch noch.
Stimmt, 205 Live hast du auch noch, ja eben. Also eigentlich haben wir 4 Brands quasi, 4 Roster. Shaggy, hast du
Wir
noch
haben ja auch
irgendwas?
die Mix-Max-Challenge, das ist ja auch noch ein eigenes Universum. Nee, also ich sehe das genauso, wie ihr das gesagt habt. Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen.
Na. Dann hat Arne noch die nächste Frage. Warum macht man den Sieger der Andre the Giant Battle Royal nicht zu Mr. Money in the Bank? Das würde die Battle Royal definitiv aufwerten. Denn was hätte sie dem Sieger sonst gebracht? Eigentlich nichts. Also ich glaube, Mr. Money in the Bank, es geht quasi dann um einen jederzeit einkaschbaren Titelkampf, den man irgendwie sich da nehmen kann. Shaggy, was hältst du von der Idee?
Es würde auf jeden Fall die Battle Royale so ein bisschen aufwerten, wenn man mit dem Gewinner irgendwie etwas macht, weil tatsächlich hat ja keiner der bisherigen Gewinner auch jetzt langfristig eine größere Rolle gespielt. Also man, ein Baron Corbin, bei dem sagt man es noch, aber Mojo Rawley, das wird ja auch nicht mehr wirklich erwähnt, außer dass er selber erwähnt. Und Cesaro war noch ein Gewinner und wer war es noch? Big Show?
Ja, ich glaube, Big Show,
Ja.
ja, Big Show war es noch.
Also selbst, dass ich nicht mehr weiß, wer das alles bisher so gewonnen hat, das sagt schon aus, dass man die Battle Royale schon so ein bisschen aufwerten könnte, wenn man es denn wollen würde.
Ja, das ist halt der Haken an der Sache. Ich glaube einfach, dass es halt nur ein Gimmick ist. Und klar ist das so ein bisschen ein Minisprungbrett in irgendeiner Form, aber letztlich wird es auch nicht benutzt. Also, das ist ja auch nur bei Cesaro hat man es ja versucht, so ein bisschen zu benutzen. Aber ansonsten. Weiß ich nicht. Ist es nicht vielleicht auch ganz gut, dass nicht am laufenden Band mit Title-Matches um sich geworfen wird? Dass man das einfach sagt so, Chris?
Ja, sehe ich schon so. Also, man hätte aus der Andre the Giant Battle Royale auf jeden Fall mehr rausholen können, aber das war ja bei Cesaro, sie haben es erst genommen, so, wow, der Sieger der Andre the Giant Battle Royale und haben nichts draus gemacht dann.
Ja.
Und das haben sie immer weitergeführt, dass es so weiter versackt ist. Und mittlerweile ist es halt einfach nur noch eine Pre-Show-Gaudi. Ist ein bisschen schade, aber man könnte. Also, zu Money in the Bank machen, das halte ich für Quatsch, weil dafür ist das Money in the Bank Match auch einfach zu beliebt und steht so alleine da, auch als großer Pay-Per-View, auf den sich die Leute freuen. Was man machen könnte, man könnte einfach mal sagen, der Sieger der Battle Royale bekommt am nächsten Tag bei Raw die Chance auf den Intercontinental-Titel oder sowas.
Oder bei SmackDown.
Oder bei SmackDown auf die
Ja.
US Championship, ja, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber sowas könnte man machen. Und seien wir doch mal ehrlich, diese Battle Royale dient ja eigentlich auch nur dazu, alle Leute, die jetzt keine Rolle bei
Genau.
WrestleMania spielen, auf die Card zu bringen. Und warum sollte
Genau.
man denen dann auch noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben? Also seh ich im Moment nicht, aber
Eben.
die Idee, die Chris hatte, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es sind ja nichts mehr als Mid- oder Undercarder eigentlich, die bei der Battle Royale dabei sind normalerweise. Wobei man ja, ich jetzt gelesen habe, dass in diesem Jahr ja vermerkt Augenmerk auf die Andre the Giant Memorial Battle Royale gelegt werden soll, weil ja auch die Doku auf Netflix, glaube ich, die Andre the Giant Doku,
HBO, ja.
HBO-Doku, genau, laufen wird und man so ein bisschen mehr Werbung auch dafür und für sich selber machen könnte. Schauen wir mal.
Ja, mal sehen, wie das ausgeht. Also ich fände es auch gut, wenn er quasi eine Belohnung kriegen würde, aber es muss nicht nochmal irgendwie ein jederzeit einlösbares Titelmatch sein. Ich glaube, das wäre einfach auch des Guten ein bisschen zu viel und würde auch diese Battle Royale, weiß ich gar nicht, das würde ja auch das Money in the Bank Match, wie Chris gerade schon gesagt hat, irgendwie so ein bisschen abwerten. Deswegen muss das nicht sein. Dann fragt Mikey Fox fragt per Facebook: Glaubt ihr, Vince McMahon nimmt bestimmte Fehler, etwa das Finish von AJ Styles und Kevin Owens, auf seine Kappe, um die Smart Marks zu ärgern und sie aufs Glatteis zu führen? Weil er ist ja für viele ohnehin der böse Vince McMahon. Ja, Chris, glaubst du das? Glaubst du, der gute Vince McMahon denkt überhaupt so? Glaubst du, er denkt an die Smart Marks? Hat er ein Herz für Smart Marks?
Er hat mittlerweile ein Herz für Smart Marks, weil er auch auf sie angewiesen ist, weil er in den letzten Jahren auch mitbekommen hat, dass auch die Smart Marks einen gewissen Marktanteil ausmachen. Aber sonst ist ihm das, glaube ich, furzegal, was Leute über ihn denken. Und wenn er gewisse Dinge auf seine Kappe nimmt, dann ist das wahrscheinlich eher so ein Sorry. Ja, hab ich falsch gemacht, weil er es dann auch machen muss, weil er mitkriegt, auch intern, dass etwas nicht gut aufgenommen wurde. Und man weiß ja auch von Vince, dass er jemand ist, der andere für ihre Fehler auch gerne mal an den Pranger stellt. Und ja, das sind halt irgendwelche internen Strukturen. Vince ist wahrscheinlich auch ein bisschen extrovertiert, ja, was du sein musst, wenn du so viele Jahre im Wrestling-Business überlebst. Und ja, keine Ahnung. Also, das ist mir ehrlich gesagt egal und ich glaube auch Vince ist egal, was die Smart Marks von ihm denken.
Ja, Shaggy, was glaubst du? Glaubst du, er versucht auch manchmal Mitarbeiter zu schützen und nimmt da den Groll auf sich?
Ich glaube nicht. Was hat er denn davon? Also ich meine, selbst die Smart Marks wissen ja nicht, wer ist denn der Schuldige. Wenn ein
Ja.
Finish verkackt wird beim Match gegen AJ Styles, gegen Kevin Owens, ist es einer der beiden, der es verkackt hat? Oder der Agent, der vielleicht dafür verantwortlich war, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass Vince das macht. Warum auch?
Ja, ich glaube halt auch nicht, dass er da sich irgendwie irgendwo vorstellt. Warum? Also, wo hat er das denn gemacht? Er hat ja nur keine Pressemitteilung rausgegeben und hat gesagt, so, das war mein Fehler, sondern über irgendwelche dubiosen Quellen ist es ja irgendwie nach außen gesickert und wir wissen im Endeffekt nicht wirklich, ob er das jetzt wirklich gesagt hat oder nicht. Also von daher, ja, ich glaube aber auch nicht, dass Vince McMahon irgendwie darüber nachdenkt, wie man eine bestimmte Zuschauergruppe aufs Glatteis führt, sondern ich glaube, er will, wenn überhaupt, alle Zuschauer aufs Glatteis führen, weil das erzeugt Überraschungen und Überraschungen sind gut fürs Wrestling und das wiederum sorgt gut für gute Geschichten und für gute Einschaltquoten. Also man muss das ja immer, wenn man über Vince McMahon spricht, muss man halt in erster Linie darüber nachdenken, wie es halt eben das Unternehmen WWE verändern oder beeinflussen könnte. Und ich glaube, alles andere ist, glaube ich, sehr viel Fandenken, muss man sozusagen. Finale Frage kommt von Dr. WWE. Könnt ihr euch vorstellen, dass WWE Leute wie John Cena auch in Indie-Promotions antreten lässt, so wie etwa Tyler Bate und Pete Dunne? Voraussetzung natürlich, dass die Promotions entsprechend zahlen. Chris, meinst du, demnächst sehen wir John Cena bei der WXW?
Nein. Nie im Leben. Also, wenn er mal wo auftritt, dann ist das vielleicht sowas wie Triple H es bei ICW gemacht hat. Dass er rauskommt und eine Promo hält und die Zusammenarbeit lobt und sagt, was für tolle Talente da sind. Obwohl das auch schon Käse wäre, weil warum sollte Cena das machen? Weil Triple H ist eben der derjenige, der als Mr. NXT angesehen wird. Was würde es WWE bringen, ihn auftreten zu lassen? Und warum sollte John Cena das wollen? Der hat einen guten Vertrag, der tritt eh kürzer mit dem Wrestling, ja. Und legt sich seine Zeiten etwas anders, hat Hollywood, wo er immer mal wieder ein bisschen was dreht. Warum sollte John Cena in irgendeiner Turnhalle wrestlen wollen?
Ja, ich sehe es halt auch nicht. Also man muss halt auch einfach mal den Status natürlich sehen, das hat der Chris gerade schon ein bisschen angedeutet. Ne? Also ein John Cena ist eigentlich einer der allergrößten Stars der WWE-Geschichte, während Tyler Bate und Pete Dunne halt, die sind ja gerade mal am Anfang. Und ich glaube auch, dass sie nicht den Appeal an die Massen haben, wie ein John Cena, den schon von Anfang an gehabt hat, sondern das sind Produkte für uns Internetfans, für die Hardcore-Wrestling-Fans, aber, oder Wrestler, nicht Produkte, aber ne, deswegen, und den hat man ja auch Freiräume einfach gelassen, ne, unter gewissen Voraussetzungen, was aber auch einfach daran lag, dass man nicht genau wusste, was man mit denen eigentlich anfangen sollte. Ne? Und da hat man halt gesagt, ja komm, dann macht halt so weiter wie vorher auch, also wenn ihr euch an die Regeln haltet und ihr gebucht werdet für XY.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Warmhalten ganz einfach, dass da einfach gesagt wird, hey, ihr seid Rohdiamanten, ja, ihr seid noch sehr, sehr jung, wir binden euch schon mal an uns. Aber ihr könnt weiter Bookings machen und weiter Erfahrung sammeln. Ja? Das ist halt clever in dem Fall, weil ich meine, Tyler Bate und Pete Dunne siehst halt schon an, dass die das Potenzial haben, zu großen Stars zu werden. Gerade Pete Dunne, der hat ja nun eine Präsenz, die in der Indie-Szene auch ihresgleichen sucht.
Man muss auch mal sagen, ich meine, das sind Wrestler und Wrestler wollen wrestlen. Und die wollen natürlich auch auf einer gewissen Bühne wrestlen. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt nochmal Bock hätten, nochmal quasi den kompletten NXT-Zirkus irgendwie dazu durchlaufen. Ne? Die haben ja ihre Position schon gehabt. Also ich glaube halt auch nicht, dass man irgendwelche Main-Roster-Stars irgendwie quasi ausleihen würde. Also ich fände es natürlich geil. Also stellt euch mal vor, Shaggy, so jemand wie ein Cesaro nochmal hier in Deutschland zu sehen oder so halt bei der WXW oder sowas. Wir hatten ja den Wink bei der 17th Anniversary Show so ein bisschen, ne? Auch wenn du nicht da warst.
Ja, also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein John Cena wird. Vielleicht wird sich der WWE irgendwie wird sich ein bisschen verändern und man wird Midcard-Stars auch mal abstellen. Das kann schon zukünftig sein, weil die WWE sich ja schon ein bisschen anders aufstellt. Aber die Topstars, die wird man nie im Leben woanders antreten lassen, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Ja. Und warum sollte man das riskieren? Gerade ein John Cena. Also ich glaube nicht mal, dass es die Leute, die wirklich im Hauptroster aktiv sind, die würde man auch nicht wirklich abstellen. Apollo Crews hat man ja tatsächlich auch das ist ja auch jemand, den man in England hat kämpfen lassen. Aber ein Cesaro nicht, das ist schon mal noch eine Nummer größer und John Cena schon mal gar nicht.
Ja, ich glaube, klar, wahrscheinlich weiß ich nicht. Also wahrscheinlich auch, wenn die Wrestler vielleicht nachfragen oder sonst irgendwas. Aber wir haben es ja bei der WXW zuletzt gesehen, wo dann auch wirklich Axel Tischer und Axel Dieter Junior auch gesagt haben, so, nee, wir sind hier nicht zum Wrestlen, wir sind hier nur, um Hallo zu sagen in irgendeiner Form. Also das ist, glaube ich, schon einfach, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe, so mit Kämpfen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man da mit den UK-Talent, da wusste man einfach nicht, was man mit denen anfängt. Und bevor die halt gar nichts machen und womöglich auch von der Moral her absacken, dann gib denen doch den doppelten Paycheck quasi. Das ist doch super, weißt du, die kriegen Geld wahrscheinlich von WWE dafür, dass sie halt eben WWE repräsentieren und obendrein kriegen sie auch noch ein bisschen Kohle dann von den kleinen Indie-Promotions. Das ist doch super. Also was anderes wollen die doch im Endeffekt auch gar nicht. Du musst ja auch gucken, dass du die Leute irgendwie bei Laune hältst. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir durch für die heutige Ausgabe, liebe Leute. Ja, also,
yay!
Hallo? Alle Fragen sind abgearbeitet. Wir sind natürlich in der sechsten Stunde hier. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch patreon.com/headlock.de. Also wenn ihr uns da unterstützen möchtet, uns noch mehr von uns hören möchtet, lustige Sachen, traurige Sachen, ernste Sachen, informative Sachen und die Interviews natürlich, da gibt's dann jede Menge auf Patreon. Einfach nach Headlock suchen und da findet er uns. So, was gibt's noch zu sagen? Wir haben nächste Woche natürlich auch noch die Vorschau auf den Elimination Chamber 2018 und dann am nächsten Wochenende die nächste Headlock-Ausgabe, die nächste Wochenendausgabe mit dem Thema die größten WCW-Stars aller Zeiten. Da bin ich mit dem Shaggy dabei und ich würde sagen, wir beschließen hier die Runde. Es sei denn, der gute Shaggy möchte noch einmal die Giganten pluggen hier ganz unverschämt.
Ach ja, die Giganten, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Die Giganten, Folge Nummer 1 ist draußen mit Markus Holzer und mir, das Thema Master of the Universe. Und wenn ihr das durchgehört habt und euch immer noch langweilig ist, liebe Jungs, dann geht auf Prezzers.com.
Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich bei Chris und Shaggy für einen weiteren launigen Podcast, der vielleicht ein bisschen chaotischer war als sonst, aber verzeiht uns, es war ein lustiges Thema. Und in dem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, macht's gut.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.